Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga live am heutigen Montag. Was ist denn hier los? Bin ich heute ganz allein im Studio? Habe ich keine Gäste, keine Mitarbeiter, niemand da? Doch, sehr wohl, eine ganze Menge. Wer das erfahrt ihr jetzt.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Tada, schön, dass ihr da seid. Es sieht sehr leer aus, Leute, aber es bleibt nicht leer, denn ich habe zugeschaltet auf dem digitalen Weg die pure Kompetenz und Lebensfreude. Etienne vorab ist heute nicht da, der ist etwas erkrankt, gute Besserung an dieser Stelle. Aber wir haben trotzdem unglaublich tolle Teilnehmer dieser Runde. Ich rede noch ein bisschen, solange ich mich hier alleine fühlen kann. Das ist meine Sendung, Leute. Das ist meine Sendung. Guck mal hier. Gehört alles mir. Ich freue mich ganz besonders, einen Stargast ankündigen zu dürfen, begrüßen zu dürfen. Er ist jede Saison mindestens einmal da und auch dieses Jahr schaffen wir es, diese fantastische Tradition aufrechtzuerhalten. Herzlich willkommen, Peter Hyballa!
Yes! Hier, grüß dich.
Schön, dass du da bist, Peter.
In der Nils-Bohnenfeld-Show.
Ja, tatsächlich. Du wärst auch gerne ins Studio gekommen und wir hätten dich auch sehr gerne im Studio gehabt, aber wir respektieren natürlich die Corona-Situation allzu sehr, als dass wir quasi Risiken eingehen würden, die wir auch auf digitalem Wege vermeiden könnten. Deswegen bist du zugeschaltet. Ja. Und außerdem zugeschaltet, meine Damen und Herren, Nico Backspin.
Ja. Zumindest ein kleiner Applaus für mich, den gebe ich mir selber.
Du hast eine lustige Bauchbinde gerade bekommen. Und meine Damen und Herren, eine Sendung ohne ihn wäre keine Sendung. Herzlich willkommen, Tobias Escher, zugeschaltet aus Antjes DVD-Sammlungsraum.
Das ist meine.
Escher raus.
Mieses Schwein. Ja, Leute,
ist ganz schön.
Ja, wir machen das so ein bisschen. Wir sind ja alle mittlerweile in diesem Game drin, ne? In diesem digitalen Konferenzgame. Das heißt, keine neue Situation für uns. Lass uns mal ein bisschen über Fußball reden. Es gibt wieder schöne Tagesordnungspunkte, ausgearbeitet von Tobias Escher. Auf Tagesordnungspunkt 1 steht, ihr werdet es kaum glauben, liebe Zuseher, Köln beendet die Sieglos-Serie, ausgerechnet gegen den Ballsportverein Borussia. Ja, das war überraschend. Immer wieder, wenn man denkt, Dortmund, dieses Jahr können sie es schaffen, verkacken sie entweder gegen Augsburg oder gegen Köln und verlieren die Punkte da, wo man sie eigentlich nicht verlieren darf. Leute, was ist da passiert? Peter?
Ja, die Chancen sind wieder, ne? Das ist, ich finde, die haben es eigentlich ganz ordentlich gemacht, haben gut gespielt. Köln hat natürlich einen guten Block aufgestellt. Was natürlich ein bisschen ärgerlich nachher war, dass eigentlich zweimal ein Tor fällt nach einer Standardsituation. Das war so Copyright, ne? Schön ja. Am zweiten Pfosten. Darum sagt man ja ganz oft als Trainer auch, der erste und der zweite Pfosten ist total interessant bei Ecke offensiv und die Mitte eigentlich gar nicht so, weil die Mitte, da bindest du die Spieler, da bindest du eigentlich die größten Spieler immer raus. Und das hat Köln zweimal super gemacht. Ich fand auch geil, dass Markus Gisdol dann auch mal seinen Co-Trainer gelobt hat nachher, weil meistens sind die Co-Trainer dafür zuständig. Ja, und Dortmund viel Ballbesitz, ja, und dann hat auch Roland auch mal eine Chance, ja, auch mal nicht reingemacht. Also ja, ärgerlich natürlich, weil du, wie gesagt, was du auch schon sagtest, man denkt, okay, jetzt machen sie es wieder, jetzt bleiben sie im Flow, jetzt sind sie echt wirklich vielleicht sogar vor Bayern mal.
Aber kannst du mir das mal als Trainer erklären, wie das sein kann, dass du so ein Tor kassierst und dann bei dem zweiten Treffer eine fast identische Situation hast, in der man ja auch sieht, dass sich alle Dortmunder Spieler an den ersten Pfosten orientieren, wo ja Wolf den Ball dann verlängert. Und Skiri sich quasi rückwärts davonschleichen kann, völlig unbeobachtet. Und dann ja auch wirklich super viel Platz hatte am zweiten Pfosten. Wie kann so einer Mannschaft wie Dortmund das passieren?
Ja, das ist immer Theorie und Praxis. Ne? In der Theorie haben sie es sicherlich angesprochen. Dann kriegst du es auch nochmal hin. Also das 1-0 von Köln war es dann ja so. Und dann kriegst du das zweite Mal nochmal. Ich glaube immer, dass eine Sache finde ich halt so im Deckungsbereich immer ziemlich schwierig. Ganz viele Leute stehen halt hinter dem Mann, ja, um zu beobachten, was der Vordermann, also der offensive Spieler macht. Manchmal musst du auch versuchen, vor dem Mann zu kommen oder wenigstens neben dem Mann zu stehen. Ja, und was auch immer ganz klar ist, es ist einfach noch zu wenig körperlich wird gearbeitet in der Situation. Wird oft weggeschoben, aber es wird nicht so mit Schulter gegen Schulter gearbeitet. Ja, und Köln hat es natürlich auch super geil gemacht.
Ja, so kann man es auch formulieren, positiv bleiben. Ja. Tobi und Nico, wie habt ihr das gesehen?
Ja, ich bin bei sowas immer so ein bisschen fassungslos, dass trotz der Situation, dass Dortmund ja die bessere Mannschaft ist und das ja eigentlich auch machen muss, irgendwie sie es nicht hinkriegen, in so einer Situation dann so einen Gegner einfach auseinanderzunehmen. Ich habe irgendwo so einen Kommentator, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, das auf einer Konferenz gehört, der von vornherein auch gleich wieder den Trainer Favre insofern angezählt hatte zur Halbzeit, dass er meinte, ja, ach, normalerweise müsste man jetzt ja gleich was machen, aber er wird ja nichts machen, weil er ist ja so ängstlich und vorsichtig. Und mit dem Gefühl bin ich dann halt quasi auch in die zweite Halbzeit gegangen und es hat sich auch irgendwie ganz genau so angefühlt. Ich kann nicht genau sagen, ob es dann am Ende ein Trainerverlust ist, das kann vielleicht unser Experte hier eher sagen, aber es wirkt jedes Mal, kann wenn Dortmund sagen, solche Spiele verliert, nicht so, dass die Mannschaft die verliert, sondern irgendwie dann ach, doch eher der Trainer, obwohl ich ihm das nicht ankreiden möchte irgendwie. Aber versteht, was ich meine?
Ja, wobei man sagen muss, dass sie gegen Berlin ja auch die erste Halbzeit nicht gut gespielt haben und auch mit einem Rückstand in die Pause gingen und danach Berlin auseinandergenommen haben. Das hätte ja vielleicht auch dann gegen Köln funktionieren können, hat es aber nicht, Tobi.
Ja, genau.
Ja, sie haben auch nicht gewechselt. Also das fand ich halt auch, wie schon auch welcher Kommentator auch immer da gemeint ist, fand ich interessant, dass sie nach 70 Minuten hatten sie 6 Torschüsse abgegeben. Und du hast halt gemerkt, dass diese Aufgabe, eine defensiv stabile Kölner Mannschaft zu knacken, was aber jetzt auch für Dortmund keine neue Aufgabe ist. Das machen sie ja eigentlich Woche für Woche in der Bundesliga. Dass sie dieser Aufgabe nicht gerecht geworden sind in den ersten 70 Minuten. Und da fand ich es dann schon interessant, dass nach 60 Minuten dann der erste Wechsel kam, nach 67 Minuten dann weitere Wechsel. Und ich fand dann mit Reiner im Spiel, mit da hinten mit einer Dreierkette statt einer Viererkette und sehr offensiven Außen, da hat das sehr viel besser funktioniert. Und da muss man dann schon leise die Frage stellen, wieso nicht vorher gewechselt wurde.
Mhm. Im Mittelfeld mit Jan und Witzel, zwei Spieler, die sich vielleicht auch ein bisschen ähneln in ihrer Art, dass sie jetzt nicht unbedingt das Spiel immer super schnell machen wollen. Ist das eine Doppel-6, die vielleicht auch ein bisschen fehlbesetzt war? Hätte man da vielleicht einen Dahoud an die Seite einer der beiden stellen sollen? Oder einen Bellingham?
Ich würde halt sagen, es war die Kombination so ein bisschen. Also man hat eine Doppel-6 gehabt, bei der Schan sich eigentlich permanent hat fallen lassen und Witzel auch relativ tief stand. Du hattest aber auch die Außenposition jetzt nicht mit einem Spieler besetzt, wie zum Beispiel Guerrero, den du mal dann im zweiten Drittel anspielen kannst. Das heißt, du hattest relativ viele Spieler hinten. Pastlak und auf der anderen Seite Meunier, die sind jetzt auch keine Spieler, die ins 1 gegen 1 gehen oder eine geniale Aktion haben. Das heißt, du hast relativ viel toten Ballbesitz hinten gehabt und hast relativ wenig nach vorne hinbekommen. Auch weil Reus und Haaland sehr hoch standen. Man hat Favre immer wieder gesehen, wie er auf Haaland und Reus für seine Verhältnisse eingeredet hat, dass sie ein bisschen entgegenkommen sollen. Aber dann hast du natürlich einen riesengroßen Raum und wenn dann Köln das gut wegverteidigt, wenn Köln dann den ersten Pass gut verhindert, dann wird es schwierig für Dortmund. Das hast du in den ersten 70 Minuten wirklich erlebt, dass die da fast keine Torchancen hatten. Das ist dann natürlich zu wenig, wenn du gegen eine Kölner Mannschaft antrittst, die ja gut verteidigt, aber die auch nach Kontern relativ wenig Gefahr entfacht haben. Dann haben wir mal wieder Jakobs freigespielt auf links, aber der hat auch nichts zustande gebracht so richtig. Und wenn du dann gegen diese Mannschaft es nicht schaffst, die konsequent hinten reinzudrücken und da Chancen zu arbeiten, das ist was halt Bayern und auch Leipzig diese Saison im wöchentlichen Takt gelingt und die lassen gegen solche Gegner keine Punkte. Und Dortmund hat jetzt nach dem Augsburg-Spiel jetzt schon das zweite Spiel verloren gegen eine Mannschaft, die sie hätten gewinnen müssen eigentlich.
Mhm. Interessant ist eigentlich, wenn du so eine Doppel-6 spielst, das ist eigentlich eine übliche Doppel-6, wie du früher immer gespielt hast. Ne? Also zwei Sechser, die bleiben. Eigentlich hast du jetzt ja heutzutage so einen Sechser, so einen Troublemaker und so einen Box-to-Box, ne, der immer wieder losgeht und einfach ganz oft auch nicht auf 6 steht. Vielleicht hat er auch gedacht, okay, ich will erstmal, ja, Tobi sagt das Totenballbesitz, aber vielleicht Köln ein bisschen müde spielen, Köln ein bisschen locken, nicht in den Konter reingehen. Vielleicht auch Witzel und Can auch mit den Standards defensiv. Ne? Das sind jetzt also nicht beides ganz blinde Kopfballspieler. Mhm. Aber dann denkst du eigentlich aus, erstmal kein Tor bekommen. Und Dortmund muss ja eigentlich sagen, oh, komm, wir gehen nach vorne. Und ja, interessante Variante. Und da hat Tobi auch recht, wenn du halt mit dieser Doppel-6, also zwei Sechser spielst, das kannst du machen. Weil dann ist das Zentrum eigentlich ganz gut besetzt, aber da musst du Außenverteidiger die hochballern, die ganze Zeit. Immer Vollgas.
Und da fehlte natürlich mit Guerrero der beste Außenverteidiger der Liga zurzeit, vielleicht mit Angelinho zusammen.
Ja.
Den hast du natürlich auch nicht so leicht kompensiert mit einem Felix Passlack, der quasi nochmal eine Wiedergeburt feiert in Dortmund, aber natürlich jetzt noch nicht auf dem Niveau eines Guerreros ist. Und auch, ihr habt es angesprochen, Meunier ist auch sehr in der Kritik, ist relativ alternativlos. Ich weiß gar nicht, ob jetzt ein Piszczek eventuell auch mal jemand wäre, der ihnen da mal ein, zwei Verschnaufpausen geben könnte. Der spielt irgendwie gar keine Rolle mehr. Aber ich wollte noch mal zu den Einwechslungen auch kommen. Das ist ganz interessant. Diese kamen zwar relativ spät, ne? Hazard in der 61. und dann Moukoko und Reyna in der 68. Und die drei haben quasi auch zusammen dann den Anschlusstreffer gemacht. Moukoko auf Reyna, Reyna auf Hazard und Hazard ins Tor. Vielleicht hätte man tatsächlich ein bisschen früher reagieren müssen. Hm? Ja, und Köln, hatten die einen besonders guten Tag? Haben die irgendwas gemacht, sich auf eine spezielle Art und Weise auf diese Dortmunder Elf eingestellt, bis auf die Standards jetzt, die haben wir besprochen, die bemerkenswert wäre?
Ja, es war interessant, dass sie keinen echten Stürmer aufgestellt hatten, sondern vorne mit Duda, Thielmann, zwei Leute, die eigentlich die einzige Aufgabe hatten, immer wieder zu verschieben, immer wieder zu gucken, dass kein was halt über das Zentrum nach vorne kommt zu Reus oder zu Haaland. Und die haben es halt konsequent verteidigt in ihrem 5-3-2. Das ist da, das tut weh, wenn du das machen musst. Das ist blöd, weil du hast halt, die hatten halt irgendwie 32% Ballbesitz. Du kommst also praktisch nie einen Ball. Es gibt dann Spieler, die haben 3-4 Mal im ganzen Spiel den Ball, müssen dann trotzdem wieder und wieder das zumachen. Das haben sie schon gut gemacht. Du hast aber schon gemerkt, dass die sind fast 125 Kilometer gelaufen, was extrem viel ist. Und das hast du dann in den letzten 10 Minuten schon gemerkt, dass die Mannschaften auf dem Zahnfleisch krochen. Aber die haben sich dann mit den zwei Standards eben diese 2-0-Führung rausgespielt, die du brauchst, um dann halt so ein intensives Spiel über die Zeit retten zu können. Mhm.
Peter, als Trainer, das ist immer ein guter Einstieg, wenn ich dich was frage. Peter, so als Trainer. jetzt hast du eigentlich zwei Trainer, sowohl in Dortmund als auch in Köln, die sehr umstritten sind. In Köln hat Gisdol einfach nicht die Resultate erzielt, um unumstritten zu sein, stand da jetzt auch schon unter massivem Druck. Wie wichtig, wie lösend ist jetzt dieser Sieg gegen Dortmund einzuschätzen? Und auf der anderen Seite Lucien Favre, der im Prinzip unter Dauerkritik steht, weil man immer ihm attestiert, dass er so ein bisschen Underachiever ist, also nicht das erreicht, was die Möglichkeiten der Dortmunder Mannschaft eigentlich hergeben. Ja, wie würdest du so ein bisschen die Situation der Trainer einordnen?
Ja, bei Markus Gisdol finde ich, dass er sich unheimlich entwickelt hat. Also erstmal so von seiner Persönlichkeit und wie er sich so gibt, das war, aber das kann ich auch nur von außen betrachten. Aber klar, wenn du bist als auf Resultat abgerechnet als Trainer. Punkt. Das ist nicht nur ein 3-Euro-Phrasenspruch, das ist wirklich so. Ja, und gerade im Profibereich. Und dann hat er jetzt natürlich, es ist die Frage, mit der Kölner Mannschaft kannst du noch so viel mehr Punkte holen, aber war natürlich ein Riesenbefreiungsschlag für ihn. So, ne, weil letztendlich am Ende des Tages, guck, wir diskutieren jetzt auch seit 5 Minuten über Favre. Wir picken uns mal keinen Spieler raus und sagen, der war mal total blind, sondern mal ist es Favre, es ist Löw und jetzt ist es Gisdol. Und darum war natürlich ein 2-1 in Dortmund, ist ja für jeden Underdog, und so musst du ja Köln jetzt bezeichnen, wenn du gegen Dortmund spielst, ist ja ein super, super Erfolg. Und jetzt kriegst du vielleicht da ein bisschen Rückenwind, weil in Köln mit oder ohne Corona ist ja immer schön Theater. Und bei Favre muss ich einfach sagen, Dortmund, die haben da schon eine ganz junge Mannschaft auf dem Platz. Das sind natürlich richtig gute, junge Spieler. Aber du hast halt Bayern München in der Liga. Und immer bist du irgendwie dran, kurz davor. Aber Favre ist halt wie Favre. Und Dortmund wusste, wen sie da holen. Und er macht jetzt auch keine Spielchen oder so. Das ist jetzt nicht... Das ist halt keine Klopp-Kopie. Und irgendwie, Favre kann ja machen, was er will. Er wird ja immer irgendwie so, wenn er verliert, dann gehen alle wieder da drauf. Ich finde, dass er relativ viele Punkte holt, dass er relativ, weil auch so ein Haaland, wir reden alle über Haaland, wie toll der ist und wie viele Tore macht, da hat der Trainer auch was mit zu tun. Ja, da kannst du auch sagen, taktisch bringt er ihn ganz gut rein, er motiviert ihn ganz gut, aber da höre ich das nie. Sondern ich höre immer nur, verloren, Favre ist kein Winner-Typ. Das ist, also ich finde beide Trainer eigentlich sehr interessant und die sollen mal schön die Saison beide zu Ende spielen.
Wie sehr schätzt du die Wichtigkeit von Mentalität ein, insbesondere der Vergleich Dortmund-Bayern? Das haben wir in der Vergangenheit auch häufiger schon mal angeschnitten, dass man bei den Bayern das Gefühl hat, so dumm das klingt, aber dieses Mir ist an mir, das ist etwas Reales, das ist kein Geschwätz, sondern man merkt das bei denen, dieses Selbstverständnis, wir gewinnen dieses Spiel. wenn die, und das ist schon seit Jahrzehnten so, ja, als etwas älterer Fußballfan in den 90ern haben wir uns schon darüber aufgeregt, da war das dieses Bayern-Glück, dass die in der 90. Minute regelmäßig die Spiele gewonnen haben, bis man irgendwann auch als Nicht-Fan, der ich damals ja noch war, eingestehen musste, okay, das ist mehr als Glück, das ist offensichtlich der bis zur letzten Minute gelebte Siegeswille, der sich dann eben oft auch in Last-Minute-Toren niederschlägt. Und das hast du bis heute, dieses Gefühl, wenn du diese Bayern-Mannschaft siehst, dass selbst ein, sag ich mal, ein sensibel wirkender Feingeist wie ein Coman auf einmal irgendwie eine andere Körpersprache zu haben scheint als vielleicht jemand wie ein Jadon Sancho. Ja. Ist das etwas, was diese beiden Vereine wirklich massiv unterscheidet, so sehr, dass sie bei ähnlicher sportlicher Qualität und derzeit bei den verletzten Sorgen, die die Bayern haben und den vielen Talenten, die Dortmund haben, sind sie ja sportlich relativ dicht beieinander, dass aber vielleicht diese Mentalität am Ende doch das Zünglein an der Waage ist?
Ja, ich glaube immer, die Konsequenz ist immer so interessant. Also mir ist ja auch so ein Spruch, wenn du verlierst, ist eigentlich alles scheiße. Und die reden auch nicht um heißen Brei rum. Also wenn du bei Bayern, und das sagen dir auch ganz viele ehemalige Bayern-Spieler, und auch der ein oder andere Bayern-Trainer, der da war. Wenn du halt verloren hast, ist direkt Krise. Und die machen das ja auch so. Ne? Früher war ja Uli Hoeneß immer der sofort draufgehauen hat. So. Und ich habe halt bei den anderen Clubs und auch so in der Jugendarbeit und so habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, wir sind ja im Prozess und taktisch müssen die noch lernen. Und ein Spieler, der 2 Wochen erst da war, der muss aus der Verletzung raus. Und bei Bayern ist, verlieren, scheiße. So. Und die sagen das einfach auch. Und darum glaube ich immer, ist da so eine, und ich mag ja diese Sprache, dieses direkt und mir ist da mir, wenn man das einfach psychologisch so ein bisschen interpretiert, diesen Satz, ist ja auch so, ja, wir können eigentlich nicht verlieren. Und wenn wir verlieren, brennt halt der Baum. Weil noch einmal, du kannst ja über Niko Kovac auch sagen, was du willst, der hat ja auch, ist ja auch deutscher Meister geworden und der war ja jetzt nicht 12. oder so, aber wenn du da 1-2 Mal verlierst, dann ist, und ich finde, bei den anderen ist es immer so ein bisschen schmusig. Da findest du viele Ausreden. Und dann kommen natürlich auch immer die ganzen Datenjungs. Ja, wir hatten ja 60% Ballbesitz und wir haben 3 Ecken und dies und das. Ja, aber darum ist, am Ende des Tages geht es ums Gewinnen. Und da hat Bayern ja so eine Mentalität, die wir reden halt nicht um heißen Brei und das finde ich halt gut. Nicht mal diese Ausreden suchen und so ein bisschen diese Pussy-Sprache.
Glaubt ihr, Tobi, wolltest du was dazu sagen?
Ja, ich wollte so ein bisschen, ja, was anderes. Aber was ich halt interessant finde, das hatte ich jetzt auch schon am Wochenende auf Twitter gepostet und auf 11 Freunde geschrieben, ist halt, dass Bayern, dass halt Dortmund unter Favre 14 Spiele verloren hat. Da waren irgendwie 4 gegen Bayern dabei und dann noch 2 gegen Hoffenheim, 1 gegen Leverkusen. Und die anderen 7 Spiele waren halt jeweils gegen Abstiegskandidaten in Spielen, wo Dortmund um die 70% Ballbesitz hatte. Also genau diese Spiele, die du gewinnen willst. Und wenn du halt guckst, dann habe ich mal geguckt, wann hat denn Bayern zuletzt so ein Spiel verloren? Klar, gegen Hoffenheim Anfang der Saison, dieses 1-4. Aber dass sie davor halt gegen einen wirklich einen Abstiegskandidaten oder ein Team aus der unteren Tabellenhälfte überhaupt verloren haben, das war im Jahr 2015. Und das war halt auch, als sie schon Meister waren. Also die haben halt sowohl unter Ancelotti als auch unter Kovac als auch unter Flick jetzt, die haben immer, wenn es gegen ein Team geht, gegen das die Bayern eigentlich mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar mehr holen müssen, haben sie gewonnen. Die verlieren nicht gegen Abstiegskandidaten. Und auch Leipzig unter Nagelsmann, die verlieren diese Saison auch nicht gegen Abstiegskandidaten. Die schaffen dann auch noch gegen Bielefeld vielleicht mit Ach und Krach, aber sie schaffen dann auch das 2-1 trotz Champions League Doppelbelastung. Das ist halt wirklich nur Dortmund, was halt nicht erst unter Favre schon in den Jahren davor, aber das ist halt wirklich nur Dortmund, das regelmäßig diese Spiele abschenkt, beziehungsweise diese Spiele verliert gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel.
Es ist natürlich auch so, Tobi, ich war ja ziemlich lange Jugendtrainer und wenn du Jugendtrainer bist, merkst natürlich, wenn du 2 Spiele gewonnen hast, diese Spieler, die werden ja direkt hofiert und chauffiert und machen das auch selber mit sich. So, und dann ist immer die Frage, wie du als Trainer, wie hart du bist, ob die auch ein bisschen Angst vor dir haben, ob du, ja, ich habe jetzt wieder gehört, ja, Tuchel ist schwierig. Ja, aber das ist gerade die Schwierigkeit oder die Leichtigkeit eines Trainers zu sagen, hey, ich gehe da nochmal drauf. Und so junge Spieler, die haben das ein bisschen. Das ist so, das kriegst du auch nicht raus. Das ist genauso, wenn ein junger Student eine Klausur super gemacht hat, aber das läuft schon irgendwie. Und wenn du andere Spieler hast, die vielleicht schon mal eine Krise hatten, ja, und Thomas Müller oder so, die hatten jetzt schon ein paar Krisen. Sicherlich Marco Reus auch. Aber wenn du ein paar Krisen hattest, dann denkst du ein bisschen anders und denkst, oh, Fußball ist letztendlich ein Drecksgeschäft. Wir haben jetzt zwar gewonnen gegen untere Mannschaft, aber nächste Woche kommt wieder ein Spiel und dann werden wir wieder abgerechnet. Das kann vielleicht auch nochmal so ein Ding sein. Du brauchst einfach auch manchmal so eine, ja, so eine Führungspersönlichkeit, die echt dazwischen haut. Und das ist vielleicht bei Bayern untereinander mehr.
Mhm. Die Bayern haben ja natürlich auch immer wieder so wirklich definierende Krisen gehabt, jede Generation, 99, ja, das verlorene Finale gegen Manchester United, was den Verein ungeheuer geprägt hat, dann das Finale Dahome 2012, was verloren wurde, was den Verein sehr geprägt hat, und jetzt, wenn du so willst, vielleicht auch die Amtszeit von Niko Kovac, die auf eine andere Art und Weise vielleicht für die Spieler auch mal prägend waren. Also man hat schon das Gefühl, die brauchen auch immer mal wieder so einen kleinen Nackenschlag, um dahin zu kommen. Nochmal eine andere Frage, jetzt haben wir in Dortmund diese Talente, ja, die unglaublich viel Versprechen mitbringen und Qualität. Inwiefern ist das auch ein Faktor, wenn du einen Verein hast wie Bayern München, wo du das Gefühl hast, wenn ein Spieler da angekommen ist, ist er ganz oben, ist auf einem Niveau mit Barcelona, Madrid, es geht eigentlich nicht mehr höher, als bei Bayern zu spielen. So, und da settelst du dich und das Niveau musst du halten, da musst du spielen, da musst du Titel gewinnen. Wohingegen du bei Dortmund oft das Gefühl hast, dass dort ein Geschäftsmodell entwickelt wurde in den letzten Jahren, was bei allem Lob auch ein Stück weit wie eine Durchgangsstation wirkt, sodass du Spieler hast wie einen Haaland, wie einen Reiner, die fast schon bei Ankunft sich regelmäßig dazu äußern müssen, wo sie denn eigentlich als nächstes spielen werden oder wie lange sie denn überhaupt in Dortmund bleiben werden. Ist das vielleicht auch eine Sache vom Kopf her, die Dortmund so ein bisschen dran hindert, den letzten Schritt zu machen?
Also, mein Gedanke dazwischendurch war die ganze Zeit schon immer, dass so eine Mannschaft, so nach meinem Verständnis auch immer davon lebt, dass du bestimmte Eckpfeiler hast, die dafür sorgen, dass genau diese, in Anführungsstrichen, Durchgangs- und Ausbildungsvereine trotzdem Erfolge feiern können. Und die sind ja natürlich für einen Ausbildungsverein auf gewisse Weise limitiert. Bei Borussia Dortmund sind sie auf Champions League Halbfinale limitiert. Trotzdem heißt das, dass du irgendwo auch im eigenen Land Meister werden kannst. Und wenn du, ich finde, die Position ist vielleicht ein bisschen zu plakativ, aber für mich ganz entscheidend, so aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn du zum Beispiel im Tor oder auf der 6, 8 irgendwo Spieler hast, die dafür sorgen, dass der Laden zusammengehalten wird, dann können auch auf den Außen oder auf sonstigen Positionen die jungen Wilden vielleicht sich noch mehr entfalten. Und wenn du dann darüber hinaus, und das ist leider immer die Diskussion bei Borussia Dortmund, obwohl ich fachlich ein sehr großer Freund von diesem Trainer bin, dann aber niemanden hast, der quasi eben diese Motivationsschub mehr geben kann, um einem jungen Spieler eben in dieser Unsicherheitssituation zu helfen, dann fehlen dir diese 10% zu den anderen. Und die haben ja im Zweifel, also wenn man, guck dir nur Nagelsmann und Favre an. Ich finde, da siehst du schon einen imaginären 5% Unterschied in der Problembewältigung. Weißt du, wenn du irgendwie ein Spiel hast, wo es auf der Kippe steht. Und genauso wie du bei Leipzig im Kader ein paar Spieler hast, die schon felsenfest dastehen, vielleicht auch konstante, weil die seit der dritten Liga mit dir rumlaufen, aber die noch ein anderes Auftreten auf dem Platz haben. Und das würde ich mir bei Dortmund schon, Entschuldigung, letzter Satz, aber das würde ich mir bei Dortmund von Schahn und Witzel halt häufiger wünschen. Da fehlt mir so ein bisschen, es geht nicht ums Dazwischenhauen, sondern um ein Netz spannen, weißt du, alle so zusammenhalten.
Weil du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen mit dem Leipzig-Vergleich. Das ist ja das beste Gegenargument. Leipzigs Mannschaft ist noch jünger als die Dortmunder Mannschaft im Schnitt. Und die haben halt auch, die schaffen es halt auch, Spiele. Es geht halt wirklich um Spiele gegen Teams aus dem Tabellenkeller, wo du halt viel Ballbesitz hast.
Aber die gewinnst du doch nur, wenn du den Drecksack hast, der einfach auch mal sagt, so reiß euch jetzt mal zusammen, wir müssen jetzt Köln hier weghauen.
Sind das die Spiele, wo du wirklich den Drecksack brauchst, oder sind das die Spiele, wo du die Fußballspieler brauchst? Sind das die Spiele, die halt für Bayern dann im Zweifelsfall Thiago mit einem genialen Pass entscheidet, oder wo halt dann in der 90. Minute dann noch Robben in die Mitte gezogen ist und das Ding in den Winkel gezwickt?
Ey, wir machen jetzt das große Mentalitätsfass auf, da muss der Trainer gleich was dazu sagen. Aber ich finde, das ist genau dieser Faktor. Warum spielt Thiago dann diesen Pass? Warum hat dann Müller dieses Selbstbewusstsein? Warum macht er diese Situation? Weil die das Selbstbewusstsein dafür haben, dass sie wissen, sie gewinnen dieses Spiel. Und das verkörpert in diesem Dortmunder Kader vielleicht noch Mats Hummels hinten. Aber der kann halt nicht jedes Mal 100 Meter darüber Platz rennen.
Aber nochmal, der Bayern-Vergleich ist ja dann auch natürlich für die Ansprüche von Dortmund ein richtiger. Aber andererseits, du hast Leverkusen, die das halt schaffen in der Bundesliga regelmäßig. Du hast Leipzig, die das in der Bundesliga regelmäßig schaffen. Du hast halt selbst Wolfsburg, die das aktuell in der Bundesliga Woche für Woche hinbekommt. Wieso kriegt Dortmund das dann nicht hin? Ist das dann wirklich nur ein Mentalitätsfaktor oder ein Qualitätsfaktor? Weil diese Mannschaften haben ja auf jeden Fall nicht mehr Qualität als die Dortmunder auf dem Rasen. Und sind halt auch wie Leipzig zum Beispiel oder auch Leverkusen hat jetzt auch nicht nur endlich alte Mannschaft. Das sind ja auch keine die richtig alten Teams.
Aber ich finde auch so ein bisschen Zwischending. Ne? Also ich meine, ich bin bei dir, Tobi, wenn du sagst, okay, gute Fußballer auf dem Platz gegen tiefstehenden Gegner. Auf der anderen Seite brauchst du auch super Gegenpressing, Drecksarbeiter. Weil wenn Köln mal den Ball hat und die sind ein bisschen, die gehen dann ein bisschen nach vorne und wollen vielleicht mal einen langen Ball schlagen, dass du echt aus dieser Unruhe den Ball gewinnen kannst und dann ganz tief spielen kannst. Ich hab vor 3 Wochen habe ich mal Dortmund Bayern für ZDF so ein bisschen analysiert und dann hast du aber auch gesehen, dass Bayern München, die bleiben halt 92 Minuten so drauf. Und wenn einer mal gut, weil du hast ja auch so ein paar Jungs, die manchmal laissez-faire sind, ne? Oder jeder offensive Spieler hat das ja so ein bisschen in seiner DNA. Und dann merkst du sofort, das hörst du jetzt ja alles von links und rechts, die kriegen sofort Lack. Von allen Seiten. So. Und bei Dortmund hattest du immer das Gefühl, dass dann der eine Spieler, der lief dann so ein bisschen an, das wurde aber so ein bisschen, ne? So ein bisschen Pseudo-Pressing. Dann, aber du merkst, ja, da kommt jetzt von innen vielleicht nicht. Und dann wünscht man sich natürlich vielleicht auch mal, okay, jetzt von außen. Jetzt, und noch einmal, und wenn es mal irgendwie auch einen Eiskocher wegtreten oder Rumgeschreie, das vergessen wir halt immer mehr im deutschen Fußball. Wir sind sehr auf Strategie, Daten, Konzept, aber es ist auch gut, wenn man das Rolf-Schafstall-Gen hat. Das ist ganz wichtig als Trainer, weil Spieler verlieren irgendwann so ein bisschen die Bodenhaftung oder muss, ob das jetzt ein Mitspieler ist, der Trainer, Co-Trainer oder vielleicht so ein sportlicher Leiter, es muss mal knallen. Und da gebe ich euch auch alle ein bisschen recht, das ist manchmal so, aber Bayern Dortmund Bayern lief einfach, und die hatten auch am Ende hatten die Glück, als Marco Reus das Ding da übers Tor jagt und so weiter. Aber du hattest, die haben das so abgespult, so 92, und dann sind sie tot umgefallen nach dem Spiel. So. Und ich hätte bei Borussia Dortmund so, die holen sich manchmal so ihre kleinen Pausen und ganz kurz vielleicht ein bisschen beleidigt im Spiel. Und das darfst du halt nicht machen.
Ich finde das auch nachvollziehbar, was du erzählst, wenn man sich die Bayern auch anguckt. Und das ist jetzt ja irgendwie auch immer so der Gegenpart, den wir jetzt bemühen, einfach weil das ist der einzige Maßstab, an dem sich die Dortmunder noch messen können, wenn es nach oben geht und sie Titel gewinnen wollen. Und da siehst du ja eben auch innerhalb der Mannschaft, und das ist ja gar kein fußballerisches Qualitätsmerkmal, wenn wie ein Müller oder ein Kimmich, ein Neuer, meinetwegen auch, wie die auf dieses Spiel einwirken, ein Lewandowski vielleicht sogar auch. Es gab ja auch diese Worte von ich glaube, Müller war es, der gesagt hat, wir brennen innerhalb der Mannschaft darauf, die Fehler unserer Kameraden wieder glatt zu bügeln. Da gibt's fast schon Streit drum, wer ist der Erste, der sozusagen den Fehler gut machen kann für den Kollegen, der den gemacht hat.
Und genau da ist der Unterschied, von dem du auch eben gesprochen hast, Tobi. Denn gute Fußballer sind sie am Ende auch, alle. Aber ja, vom Kopf her kriegst du in dieser Situation den guten oder von mir aus auch sehr guten Fußballer zu einem exzellenten Fußballer, dass er dann bereit ist, diesen Schritt mehr zu machen. Während nach dem, worüber wir sprechen, ist es fast offensichtlich, dass bei Borussia Dortmund in dieser Sekunde dann der junge Spieler, der gut ist, aber nicht das Handwerkszeug an die Hand kriegt, den Schalter umzulegen, weil er selber gerade die ganze Zeit gegen eine Wand läuft oder nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann brauchst du dieses Gefühl. Und ehrlicherweise ist ja der Sieg von Köln in Dortmund genau ein Indiz dafür, dass es gar nicht darum geht, gute Fußballer zu haben, sondern ein gutes Team, das mental dem Gegner überlegen ist. Dann holst du Punkte.
Ja.
Ich glaube, das Einzige...
Ich bin immer noch so ein Stück weit bei der Qualitätsfrage, weil, wie hat es ja anfangs schon gesagt, wenn du halt einen Witzel, das hatten wir schon mal gesagt, wenn du Witzel einen Stunt dann tief spielen lässt und das dann 70 Minuten lang und das funktioniert nicht, kannst du halt dann auch im Gegenzug sagen, Nagelsmann ist dann nach spätestens einer halben Stunde, holt er einen von den beiden runter, ist ihm doch auch egal, ob er da irgendwelche Gefühle von bei den Spielern verletzt, aber wenn der Plan nicht aufgeht, dann holt er den runter und guckt dann, dass er ein Spielsystem hin auf dem Feld zaubert, das halt gegen diesen Gegner funktioniert. Das ist dann auch natürlich so ein 5%-Faktor. Klar, ich will das jetzt nicht alles in Abrede stellen, aber das sind dann auch wieder 5%, die fehlen.
Ja, aber das ist ja genau das Gleiche, was ich meine. Ich finde, das sind diese zwei wichtigen Positionen. Das andere ist ja auch nach wie vor diese Trainerposition, die an der Stelle irgendwo in Dortmund seit Jahren immer diese 5% fehlen, das von denen Peter eben auch schon gesprochen hat. Also es geht jetzt vielleicht, also er sagt ja selber, dass Rolf Schafstall gehen. Wenn man sich mal die wirklich erfolgreichen Trainer anguckt, dann haben sie alle irgendwo eine kleine Macke, dass sie mal laut geworden sind oder einfach mal einen drüber hatten.
Ja.
Ja, ist einfach so. Ich meine, wir brauchen bei José Mourinho brauchen wir gar nicht anfangen, aber
das ist ein Hammerjob.
Ja, klar, aber selbst Pep Guardiola hat auch in bestimmten Situationen nicht alle Latten am Zaun. Und Lucien Favre sieht halt immer aus wie der Typ mit den Zetteln, der manchmal dann auch nicht mehr genau weiter weiß. Und das darf er halt nicht sein.
Gut, ich bin ja jetzt schon lange Trainer und ich bin ein bisschen bei Tobi. Als jüngerer Trainer, also jetzt so ein Nagelsmann, habe ich eigentlich auch relativ früh ausgewechselt.
Ja, interessant.
Wenn man als älterer Trainer, dann denkt man so manchmal, okay, ich nehme die nochmal, ich sehe da, Favre sieht da ja auch alles, und ich gehe nochmal in die Halbzeitbesprechung und versuche mit Väterlichkeit oder mit einer gewissen Ruhe oder Geduld, die er ja einfach auch nun mal hat, aber das weiß man ja, und da nochmal die letzten Trigger rauszukriegen, ne? Und da einfach nochmal zu sagen, okay, lass uns nochmal ein bisschen nochmal nach vorne schieben und dies und das machen. Und junge Trainer sind halt ungeduldiger. Das ist ja auch eine Lebensgenerationsgeschichte. Und jetzt ist er halt bei Dortmund, jetzt macht der Haaland das in der 92. Minute halt das nicht. Und das ist immer dieses bisschen Heuchlerische, was wir natürlich haben, die nicht da intern drin sind. Das hat er denn nicht gemacht. Und dann sagen wir natürlich, ja, zu spät ausgewechselt, dies und das. Es gibt sicherlich auch mal Spiele, wo du vielleicht auch spät auswechselt, aber es funktioniert dann. Und dann sagt jeder, Vertrauen gegeben und dies und das. Also, aber ich merke das selber. Ich habe früher mal nach einer Viertelstunde ausgewechselt, um auch zu zeigen, auch ein bisschen zu zeigen, ich bin hier der Chef. Ne? Das ist natürlich dann auch so eine Sache. Und wenn man älter, dann versucht man so ein bisschen auf die Geduld und auch ein bisschen so, ich will dir noch mal was erzählen und klar machen. Vielleicht war das da auch seine Idee.
Na gut, ich glaube.
Oder vielleicht auch zu sagen, hey, wir sind so stark, wir sind echt besser als Köln, wir kriegen die dann auch, die letzten 20 Minuten kriegen wir nur noch gebogen.
Was, glaube ich, in Dortmund so ein bisschen Trost ist für diese Niederlage, ist, wenn sie ein bisschen weiter westlich, südlich, östlich, ich habe keine Ahnung, nach Gelsenkirchen schauen, dann wissen sie, denen geht's immer schlechter als uns. Und dieses Jahr ganz besonders schlecht. Und darüber reden wir natürlich auch gleich nach der Werbung.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, Bundesliga, live heute mit Peter Hüballa, Nico ist da, Tobi auch, Eddie ist leider krank und wir haben gerade eine ganze Menge geredet über Borussia Dortmund und auch ein bisschen über Köln und machen jetzt weiter, einige Kilometer weiter in irgendeine Himmelsrichtung, gehen nach Gelsenkirchen. Auch da haben wir in letzter Zeit relativ viel über Schalke gesprochen, das haben sie uns aber auch selbst zum Anlass gemacht, denn sie spielen unglaublich schlecht und nähern sich jetzt so langsam der Negativserie Tasmania Berlins. Die haben, glaube ich, 31 Spiele in Folge nicht gewonnen. Schalke ist jetzt bei 25. Also es könnte noch klappen und ja, das wäre tatsächlich ein Makel, der diesem Verein vermutlich für längere Zeit anhaften würde, oder?
Ich will ja eigentlich jede Woche mir den kleinen Spaß machen und eine Sprachnachricht von Pillard mitbringen, aber ja. der will nicht mehr. Vor allem ehrlicherweise, ich tausche mich ja wirklich also jeden Tag über ihn über Fußball aus. Und das, was er da mittlerweile so, also die Fassungslosigkeit, das möchte ich niemandem. Was sollst du noch machen? Jetzt am Wochenende sagt er wieder, so also vor den Spielen meinte, ey, das jetzt spielst du gegen diese beiden und selbst wenn du eine Halbzeit gut spielst, am Ende gehst du trotzdem mit 10 Gegentoren. Das nächste jetzt schon mit einberechnet, gehst du raus und ich dachte so, ja komm, stapel mal ein bisschen tief. Und am Ende war dieses Spiel ganz genau so, ne? Mhm. Sie haben in der Halbzeit wirklich das ganz gut gemacht. Du hast gedacht, okay, wow, vielleicht, wow, und dann fehlt's 5% und Gladbach macht die Hütten. Schon tragisch.
Aber auch wie sie auseinandergebrochen sind dann. Also da war ja dann gar keine defensive Absicherung mehr da. Und sie haben ja dann irgendwie dann gehofft, dass sie noch ein Tor machen, aber haben hinten alles offen gelassen und dann gegen Gladbach so Konter zu lassen, das war dann schon für Gladbach ein leichtes Spiel. War ja nicht mehr so, dass Gladbach überragend gut war an diesem Abend. Gladbach hat ja da wirklich in der ersten Halbzeit auch riesige Lücken gelassen. Die sind dann im Pressing teilweise vogelwild nach vorne und dann war keiner, der abgesichert hat dahinter. Und da hat aber Schalke dann in der zweiten Halbzeit, das war schon offenbarungseid, fand ich.
Ja. Es ist ja immer die Sache, die haben ja. Als Fan sagt man ja ganz oft, die müssen doch mal was machen. Und dann fragst du als Trainer, ja, was soll ich denn machen? Ja, es muss doch irgendwas passieren. So, jetzt haben sie ja in der Woche, haben sie ja, glaube ich, 3 Spieler rausgeschmissen, plus den technischen Direktor. Also ist ja was passiert. Und ich habe so davor gedacht, okay, es passiert ja nicht nur so, sondern es kann ja auch eine Erlösung sein für die Mannschaft oder so eine Sache. Also wir reden jetzt mal wieder nur kurz über so Mentalität. Und dann sagte der Reporter, glaube ich, im Spiel ganz oft, die kommen nicht in die Zweikämpfe. Und dann habe ich so versucht, mit dem Trainerauge drauf zu gucken Und ich bin immer so ein bisschen weg von Journalisten eigentlich, aber es stimmte. Ne, was, also wenn man jetzt taktischer sagt, ne, was Tobi sagt, Restverteidigung war nicht gut. Aber sie kamen wirklich, sie gingen nie auf Balldruck. So, und ich glaube, dass Gladbach auch irgendwann gedacht hat, ey, die kommen gar nicht. Die standen zwar in so einem Pulk am Ball immer, aber keiner war auf dem Balldruck. Keiner ging so in, ja, man sagt so einer Fechterstellung oder Schrittstellung auf den Ball. Und dann eigentlich der erste Spieler, so ein Sprinter, der zweite, Bodyguard, jetzt geben wir mal Druck. Und ja, es ist dann so ein bisschen verpufft, was auch alles in der Woche passiert ist. Und ich fand es ja auch echt nicht gut. Also jetzt das ganze Defensivverhalten. Und ja, und Gladbach mit ganz vielen tiefen Laufwegen dann war relativ einfach zum Torabschluss gekommen auch.
Mhm. Ich sehe es genau wie ihr. Ich war in der ersten Halbzeit echt angetan von Schalke, weil ich das Gefühl hatte, wo wir so viel über Mentalität reden, daran liegt es jetzt nicht. Mhm. So, und das fand ich ein sehr schönen Hoffnungsschimmer für diese Mannschaft, weil man muss eine fußballerische Qualitätsfrage stellen, ohne jede Diskussion nach so viel nicht gewonnenen Spielen, musst du das einfach anerkennen. Aber wenn es dann eben auch noch an der Psyche sozusagen zerbricht, dann kannst du halt gar nichts mehr machen. Und ich hatte da in der ersten Halbzeit wirklich das Gefühl, das ist eine Mannschaft, die versucht alles, die kämpft, die gibt Gas, die glaubt an sich. Die hat dann das 1-1 gemacht, dann hatten sie fast noch das 2-1 gemacht nach einem Freistoß von Marc Uth. Und da war irgendwie Leben drin. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl, in der zweiten Halbzeit konnten sie das nicht mehr aufrechterhalten. Und die fußballerische Qualität war dann so weit unter der Gladbachs, dass das irgendwo auch nicht mehr zu verhindern war. Aber zumindest war sie in der ersten Halbzeit am Leben. Aber das, was dann wirklich zu bedenken, was mir Bedenken gibt, ist halt wirklich, dass du kannst die Qualität einfach nur bedingt beeinflussen, selbst wenn du irgendwie ein guter Trainer bist, oder? Also du kannst die Mentalität beeinflussen oder so, aber gewisse Dinge eben nicht. Und da habe ich das Gefühl, boah, wenn du jetzt noch mit einem, jetzt verlierst du auch noch einen Harit, der ja eigentlich noch so fußballerisch einer der Besseren sein müsste, der schießt sich jetzt auch noch selbst ins Abseits, der wird wahrscheinlich irgendwann zurückgeholt, was vielleicht auch wieder aufs Mannschaftsklima niederschlägt, weil er offensichtlich irgendwas gemacht hat, was überhaupt dazu geführt hat, in so einer Situation als einer der besseren Spieler überhaupt suspendiert zu werden. Also da an der Front hapert's auch. Ja, also ich sehe wirklich schwarz für blau.
Es ist ja interessant, dass sie quasi die Wahl hatten zwischen Mentalität gefühlt, weil sie, die Spieler, sie sind die ganze Zeit bei Mentalitätsdiskussionen, aber Harit und Bentaleb und auch Ibisevic wurden ja wegen ihrer Einstellung suspendiert und auch wegen ihrem Verhalten. Aber dadurch, dass du jetzt so suspendiert hast, hast du halt auch wieder ein riesiges Qualitätsproblem.
Ja.
Weil das waren schon zwei deiner drei besten Fußballer und dein einziger Strafraumstürmer, den du irgendwie noch hast. Und dann hast du halt schon gesehen, das wird dann vorne dünn mit der Mannschaft, mit der sie dann spielen müssen, weil selbst wenn du die Ansätze gut hinbekommst, wenn dann der arme Hopp oder Hoppe oder wie er ausgesprochen wird, vorne kein Zweikampf gewinnt gegen die Endverteidigung von Gladbach, dann wird es schwierig. Und dann musst du halt diese Mentalität haben, theoretisch, aber das hast du dann ja auch, als die Mannschaft ist ja auch irgendwann zusammengebrochen, da war nicht mehr diese Mentalität gegeben. Und das macht es dann halt doppelt schwierig, wenn du für das eine auf das andere verzichten musst, sagen wir mal. Weil optimal ist natürlich immer, du hast Qualität und die nötige Mentalität dazu, weil du kannst mit Mentalität, kannst du auch nur Qualität bis zu einem gewissen Punkt rauszögern, sonst, wenn es um Mentalität ging, könnte auch ich halt irgendwo auf dem Fußballplatz rumwatscheln. Da muss, gehört schon ein bisschen Qualität dazu.
Wir haben leider zu viel Mentalität.
Aber wenn ich dir mal das Logbuch von Schalke dann in den letzten, jetzt der letzten Woche auch anguckt, ist das natürlich auch doppelt ärgerlich. Ne? Erstmal holst du Ibisevic mit dem wahrscheinlich besten Vertrag, den es für einen Profifußballer in der Bundesliga gibt, obwohl du ganz genau weißt, was für ein Typ Ibisevic ist, dann schmeißt du ihn genau deswegen raus, weil Ibisevic halt Ibisevic ist. Und noch zwei andere, die ja eh wahrscheinlich dann offensichtlich auch Stinkstiefel waren. Und dann verletzt sich Paciencia im Prinzip keine 24 Stunden später, sodass du quasi selber ins Knie geschossen hast durch das, was du vorher großspurig gemacht hast, um die Mannschaft einmal wach zu rütteln, um mal zu zeigen, wo hier der Hammer hängt im Verein. Das ist schon, also schon Chaos pur. Und dann kommen ja so diese anderen zwei, drei Faktoren. Also ich finde, dass Köln Spiel in Dortmund gewinnt, zeigt, also sollte Schalke Hoffnung geben, dass du irgendwann ein Spiel gewinnen kannst, das du nicht erwartest. Aber dazu brauchst du halt eine mannschaftliche Geschlossenheit. Und die scheinen sie in Köln ja irgendwie immer wieder zu finden. Sieht man gerade, finde ich, in Mainz auch sehr gut. Wenn man sich mal das anguckt, wie das da die Saison bisher gelaufen ist. Bei Schalke suchen sie immer noch nach dem eigentlichen Weg, den die ganze Mannschaft gehen will, habe ich das Gefühl.
Aber ich finde mit mannschaftlicher Geschlossenheit und auch dieser DFB-Slogan, die Mannschaft, das ist alles nicht so richtig für mich. Ich finde, du sagst jetzt Stinkstiefel, aber du kannst es natürlich auch anders.
Ich habe zitiert.
Okay, aber es ist ganz wichtig für eine Mannschaft, dass eine Gegenwirkung da ist. Du brauchst Gangster, du brauchst Schwiegersöhne, du brauchst Kreative, du brauchst Leute, die Struktur haben.
Ja, sag das mal, Schalke, die haben die ganzen Gangster rausgeschmissen jetzt.
Das ist ja nur Schwiegersöhne. Aber das ist auch so ein bisschen Trainer und auch ein bisschen deutscher Trainer. Du musst die Gegenwirkung sehen, das musst du als Herausforderung aussehen. Und klar, was du auch sagst mit Ibisevic, du musst aber diese Leute bespielen. Ich habe ganz viele solche Spieler gehabt, die gerade diese Offensiv-Kreativen, das ist wie guter Trainer, wir sagen bei Trainern auch, ja, die haben eine Macke, aber es gibt natürlich bei Spielern auch. Du kannst dich nur mit Struktur und mannschaftlicher Geschlossenheit, da bin ich wieder bei Tobi, da muss es wirklich qualitätsmäßig, da müssen es die Besten sein. Du brauchst eine Gegenwirkung. Beste Beispiel, klar, Kruse bei Union. Du brauchst eine Gegenwirkung, die halt ein bisschen anders sind, weil die machen auf einmal Dinge, wo du überhaupt nicht denkst, ja, auf einmal passiert was. Und eins ist auch klar, wenn Ibisevic vielleicht mal aufsteht und dann mal seine Meinung sagt, dann musst du sehen als Trainer, ist die Meinung zu viel, ist sie zu tough oder hat er jetzt mal wirklich alles aufgerüttelt? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, überhaupt im deutschen Fußball, so dieses, wir erzählen mal Typen und dies, aber wir machen die doch alle kaputt. So, weil wir Mannschaft, Geschlossenheit, nein, du brauchst eine Gegenwirkung. Du musst verschiedene Typen und die musst du dann bespielen. Und dafür kriegst du auch als Trainer verdammt viel Geld.
Ja, wobei, ist das vielleicht? Ich würde kurz beeinhalten, ja. Ich glaube, du würdest aber auch irgendwie reagieren, Peter, wenn halt Ibisevic in dem Fall ja den Co-Trainer so lange beleidigt und belabert hat, bis halt die Einheit abgebrochen werden muss.
Ja,
gibt's halt
ja, okay. Ja, aber das ist ja nicht der Grund, ausdrücklich nicht der Grund für die Suspendierung gewesen. Wenn du das dann noch dazu hängst, sagst du ja, dass genau dieses Argument, was du jetzt anbringen willst, ja überhaupt gar nicht stimmt und es gar nicht greift.
Ja, und Tobi, nach 7 Wochen, ne? Ich meine, als Trainer kommst du rein. Und du weißt ja, mit welchen Spielern, okay, und dafür wirst du auch ein bisschen bezahlt, ne? Wie kriegst du diese Spieler dann auch hin? Und natürlich muss der Spieler auch mitmachen, aber ist mir einfach zu einfach wegen diesem Momentum oder wegen dieses hier. Sondern du musst natürlich dann auch, es ist echt ein Bespielen. Es ist die ganze Zeit, wie kann ich mit dem arbeiten? Und natürlich, klar, als Trainer und Manu Baum, wenn der wirklich gesehen hat, das war jetzt unverschämt oder das war scheiße, fertig, dann ist es auch richtig, einen Spieler rauszuschmeißen. Also irgendwann ist dann ja auch gut. Nur dieser Prozess, warum das passiert, das ist immer so für mich interessant. Und da muss man sich natürlich auch hinterfragen. Mhm. Aber Rausschmiss ist natürlich auch eine Maßnahme. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon mal Spieler rausgeschmissen. Aber so richtig gut ging es mir dann auch nicht danach. Weil ich natürlich auch dann gedacht habe, ja, ich bin jetzt hier der Leader, ich bin jetzt hier der Trainer, ich bin jetzt hier der Pädagoge. Wo habe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen
dessen? Ich finde es halt erstens, ja, das ist halt immer schwierig dann zu beurteilen, wessen Schuld das ist, weil da haben wir die Interner nicht für. Und zum Beispiel bei Bentaleb, ohne jetzt hier irgendwie den Steffen Freud zu machen, aber der ist ja jetzt schon bei 4 verschiedenen Trainern auf Schalke suspendiert worden. Und dann bin ich halt auch irgendwann der Meinung, es kann nicht mehr nur am Trainer liegen, dass dieser Spieler suspendiert wird. So sehr ich Bentaleb als Fußballer schätze, der hat unfassbare Anlagen, aber dann wird es halt irgendwann kompliziert.
Ich fände es vielleicht auch bei ganz kurz, Nico, inwiefern ist vielleicht auch bei Baum so ein bisschen diese Anfangshypothek, dass er als zu klein für diesen großen Verein bezeichnet wurde und sogar in der Pressekonferenz in seiner Antrittsrede sozusagen das selber aufgreifen musste und sagen musste, ja, vielleicht denkt ihr das über mich, lasst mich mal machen. Ist da vielleicht auch tief drin irgendwie so ein Bedürfnis? Du hast es ja auch gerade gesagt, du hast mal einen nach 15 Minuten rausgenommen, Peter, um zu zeigen, du bist der Chef. Ist er vielleicht irgendwie so ein bisschen auch, um zu zeigen, Leute, ey, ihr nehmt mich vielleicht nicht ernst, ich habe nicht diese große Vita, wie vielleicht andere Trainer auf Schalke, aber ich greife jetzt hier hart durch. Ist das vielleicht auch ein Faktor?
Ja, es kann für ihn ein persönlicher Faktor sein, aber du guckst natürlich auch so in die Mannschaft. Es ist ja dann auch so bei Spielformen oder so, dann bleibt vielleicht der und der Spieler stehen. Und es ist heute einfach auch ein bisschen die Generation. Der Trainerberuf ist einfach echt total interessant, weil du sagst dann ja auch zu den Spielern, zurücklaufen, Und dann bleiben die vielleicht nochmal stehen. Und dann gibt's dann einfach so eine Sache, okay, wer, ne, wer hat jetzt hier den längeren? Also jetzt geht's wirklich darum, okay, und das ist ja so ein typisches Männerproblem. Und jetzt einfach zu gucken, okay, was kann ich jetzt machen? Die Frage ist immer für dich als Trainer, verliere ich einen Spieler oder verliere ich die ganze Mannschaft? Das ist ja auch, wenn du Ärger mit dem Sportdirektor vielleicht hast, wo die Mannschaft genau weiß, ah, der stellt jetzt nur auf, weil der Sportdirektor oder der Präsident das gesagt hat. Das ist immer die ganz, ganz große Gefahr für den Trainer. Verlierst du die Mannschaft, verlierst du einen Spieler. Und klar willst du dich natürlich als Trainer auch immer positionieren. Und ich sag mal, wenn du als großer oder sehr erfahrener Trainer reinkommst, dann ist es am Anfang immer so, dass die Spieler natürlich auch riesen Respekt hat vor deiner erbrachten Leistung, die du bis jetzt hast. Und Manuel Baum ist ein Trainer, der halt sehr viel über Taktik, Struktur und so kommt. Und da ist immer die Sache, dass mit der Maßnahme, weil mit diesen Ideen, die der Trainer hat, da musst du relativ schnell gewinnen. Und dann folgen sie dir. So, ne? Wenn du aber noch ein guter Entertainer bist und durchgreifen kannst und alle viele Facetten drauf hast, dann ist die Sache. Aber jetzt hat er, glaube ich, 7 Spiele schon gehabt, keins gewonnen. Und ja, das ist natürlich für eine Mannschaft dann so, ja, das ist schön, wenn du uns jetzt hier zum vierten Mal, Fünferkette, Dreierkette, Viererkette, dann im Spiel wechselst und. Aber wir müssen ja selber einen Erfolg sehen. Und darum fand ich eigentlich noch schlimmer letzte Woche, Marc Gut, im Interview, der ich gesagt habe, ich könnte holen. Das war ja eigentlich so eine, ich weiß nicht mehr weiter. Und das ist ja eigentlich so eine totale Resignation. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer als wenn einer einen durchbeleidigt.
Nils?
Ja?
Hast du eigentlich, wenn du dir Schalke... Ja, genau. Und das jetzt nicht gehabt. Hast du, wenn du Schalke beobachtest, manchmal das Gefühl, du siehst da so HSV 2.0 von vor ein paar Jahren und würdest gerne und könntest quasi Tipps geben, so wenn...
Also, wenn es nicht macht.
Ja, wie bei, also was da, also man, weißt du, was ich meine? Ich habe ein bisschen das Gefühl, man geht da, wenn man sich das beobachtet und den HSV ein bisschen gesehen hat, und das ist jetzt absolut nicht bösartig gemeint, nimm das bitte nicht falsch auf. Man sieht so sehenden Auges, wo es hingeht. Angefangen bei dieser Trainerdiskussion mit sich selber, dann kommt dieses Video raus, wo er selber erzählt, er war mal Schulmeister mit den Damen und oder was er da gemacht hat und so. Diese ganze, du rasierst alles weg, bevor es losgeht, und am Ende, und das ist ja das Interessante, was Peter da sagt, er hat ja mit allem recht, aber dieser Tasmania-Rekord rückt immer näher, und jetzt ist ja eigentlich nur noch die Frage, holt sich Baum den Rekord oder der Trainer, den sie hysterisch vorher, 2 Wochen vorher neu installieren, weil sie den hier nach 7 Niederlagen wieder wegketten. Und das fühlt sich alles an wie HSV 2.0.
Ich habe es, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass es sehr, sehr viele Parallelen gibt. Und das fängt an mit hohen Erwartungen, denen du nicht gerecht wirst. Das geht los mit verfehlter Transferpolitik bei den Spielern, dann ständig Trainerwechsel, dann Unruhen im Verein selbst, also außerhalb des Platzes, bei den Funktionären, bei den Führungspersönlichkeiten. Dann die Sahnekirsche oben, einen Mäzen, der ein Milliardär ist und viel Einfluss hat auf den Verein, aber irgendwie, sage ich mal, der Verein mehr Schaden durch ihn bekommt, als dass er Nutzen bekommt. Ja, das hatten wir mit Tönnies und mit Kühne auf andere Art und Weise, aber auch da wurde viel Unruhe in den Verein reingebracht. Und dann siehst du einen stetigen Abwärtstrend, den du dann irgendwann auch nicht mehr aufhalten kannst. Und da musst du an den Punkt kommen, wo du den Verein komplett rund erneuerst. Und das befürchte ich, wird Schalke auch bevorstehen. Ich glaube, wenn sich da nichts tut, ein Wunder tut, dann wird Schalke absteigen. Die einzige Chance ist, wenn es noch 2 Vereine gibt, Bielefeld und vielleicht findet sich noch einer, die es schaffen, noch schlechter zu sein, und Schalke aus irgendeinem wundersamen Grund vielleicht Relegation spielt und dann Glück hat, gegen den HSV spielen zu dürfen oder sowas, dann können sie die Klasse halten. Aber wenn nicht, werden sie runtergehen. Und ich glaube, jetzt bin ich schon 2 Schritte zu weit, aber was Schalke, die haben zwar auch überhaupt keine Kohle und nix, aber die haben halt in der knappen Schmiede, glaube ich, eigentlich noch eine ganz gute Basis, um Talente auszubilden und vielleicht dann auch in der zweiten Liga, ähnlich wie ihr damals über den HSV geredet habt, was ja überhaupt nicht geklappt hat, aber vielleicht dann sich da neu aufzubauen und mit jungen Leuten irgendwie eine neue Kultur auch zu entwickeln und dann wieder hochzukommen. So kann ich mir das bei Schalke vorstellen, auch wenn ich jetzt tatsächlich natürlich 2 Schritte vorweggreife.
Ja.
Ich sehe da noch, bei Schalke zu entwickeln ist halt, ja, das ist genauso wie HSV. ja, zu entwickeln. Entwickeln ist immer ein langer Prozess oder was im Fußball, sage ich mal, ein halbes Jahr ist ja schon ziemlich lang. Mhm. Da hast du wahrscheinlich keine Zeit. Und beim HSV ja auch nicht. Da hast du vielleicht bei Clubs, die kleiner sind und nicht so viel in der Öffentlichkeit oder so zwei, drei Retortenclubs, aber Schalke, HSV, da ist das jetzt. Und
ja, aber das ist ja auch das Problem beim HSV, dass du nicht den Atem hast, einen langfristigen Umbruch einzuleiten und auch in Kauf zu nehmen, ein, zwei Jahre nicht aufzusteigen. Das ist in Hamburg genauso wenig, wie du sagst, auf Schalke vermittelbar. Und das ist aber auch Teil des Problems. Weil du hast diese gefühlte Größe, die das nicht zulässt, aber die reelle Größe ist eben nicht mehr da. Und dann schleppst du das Problem, was zum Untergang geführt hat, schleppst du mit in die zweite Liga. Und dieses verhindert dann den Neuaufbau. Das ist ja absurd.
Oder du musst Protagonisten haben, die echt Macher sind. Die sich da hinstellen und sagen, bam, rhetorisch, ihren Namen haben, die wirklich auch zeigen, ja, okay, das ist jetzt so, wie es ist und wir machen das. Und ich finde immer, das Problem ist immer, ich glaube, dass ganz viele Traditionsclubs mit diesen Machertypen, aus der Vergangenheit hast du ganz viele Sachen gesehen, die das eigentlich passen. Das Problem ist bei Traditionsclubs, du hast Aufsichtsrat, Clubrat, den Rat, jeder redet halt so ein bisschen mit und diese Machertypen, die ziehen natürlich die ganze Sonne so ein bisschen auf sich und die anderen werden dann eifersüchtig und dann versuchen sie doch über Teamarbeit und wir machen alles zusammen. Ich habe so in Traditionsclubs habe ich immer so das Gefühl, ey, dieser Macher, den müsst ihr dabei haben und dann ist es halt nicht alle mit zusammen Schmusekurs, sondern da geht's lang. Das ich glaube eigentlich, das könnte ein guter Weg sein für diese Clubs, die so wo diese Fans ja sterben würden für solche Clubs. Mhm.
Ja, bin mal gespannt, was auf Schalke, wie sich das entwickelt. Aber auf jeden Fall, Nico, um deine Frage zu antworten, ja, 100% sehe ich Parallelen und zwar nicht wenige.
Und dann will ich noch eine letzte schnell hinterher schieben. Ja? Glaubt ihr, was wäre in euren Augen der Schlüssel gerade? Weil die Verzweiflung darüber ist ja enorm groß. Und wenn ich Peter höre, dann ist ja alles, was er sagt, im Prinzip richtig, auch rund um die Mannschaft. Aber es wirkt dann alles jetzt schon so, dass dieser Trainer gar keine Chance hat, außer einen glücklichen Sieg, also das Ruder rumzureißen. Und das heißt ja eigentlich schon wieder Trainerwechsel, den sich dann der Verein nicht leisten kann. Also was glaubt ihr?
Ja, Trainerwechsel kann der Verein nicht leisten, hast du ja gerade richtig gesagt.
Und gut, Frage selber beantwortet.
Ja, sie kommen halt noch ein paar, Spiele, die sie vielleicht eher gewinnen können gegen Teams auf ihrer Kragenweite. Aber ja, wird langsam dunkel auf Schalke.
Mhm. Also aus meiner Erfahrung für Trainerwechsel ist immer Geld. Immer. Wirklich, immer Geld. Und ja. weil lass uns auch ehrlich sein, wenn Schalke 04, da gehen immer noch ganz viele Trainer hin, weil der Trainer an sich denkt immer, jeder Trainer denkt, ich krieg das hin. Also ich sag mal, so 90% der Trainer, die ja sehr gesundes Selbstbewusstsein haben, auch ein bisschen immer so Richtung Narzissmus und so gehen, die denken alle, wir kriegen das hin. Und ich habe aus meiner Erfahrung, ich bin ja selber auch ein paar Mal schon entlassen, da war auch nie Geld da und trotzdem habe ich doch die Hand gekriegt. Aber auf gar keinen Fall wünsche ich Manuel Baum, der soll da auf jeden Fall das rumkriegen und das auch schaffen.
Schade, das war so eine Steilvorlage, Peter. Kriegst du das hin?
lass mal Manuel das machen. Weil es ist auch jetzt sehr interessant, noch einmal mit den Spielern, die sie jetzt rausgeschmissen haben. Jetzt hat man ja Gladbach, das ist so ein Schockeffekt, aber es kann ja trotzdem ein Prozess in der Mannschaft stattfinden.
Ja, vielleicht irgendwie in der Rückrunde. Okay. Vielleicht mal ein, zwei Siege mal gegen Bielefeld gewinnen oder mal gegen Köln. Gewinnen, ja. Vielleicht so einen kleinen Positivtrend, dass man so zumindest aus der Situation rauskommt, dass es völlig hoffnungslos ausschaut und man irgendwie das Gefühl hat, okay, es wird knapp werden, aber wir haben eine Chance, es zu schaffen. Die Frage ist natürlich dann, selbst wenn sie es schaffen, der HSV hat ja auch zwei, dreimal auf der letzten Drille den Klassenerhalt geschafft. Das bedeutet nicht automatisch, dass der Abwärtstrend gestoppt ist. Von daher, selbst wenn sie es schaffen sollten, unter der Gnade anderer Vereine, die noch schlechter sind, heißt das nicht, dass sie im nächsten Jahr nicht quasi, dass die Reise nicht weitergeht? Von daher, ja, mal schauen. Also, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Dann haben wir noch jede Menge Spiele, über die wir sprechen wollen. Leute, da sind so lecker rein bei, wie zum Beispiel Union gegen Eintracht Frankfurt. Da haben wir noch einiges zu sagen heute, ne? Jetzt, wer die nicht da ist. Bis gleich.
Eigentor!
zu viel. Das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute mit Peter Hüballer zugeschaltet, ebenso wie Nico und Tobi aus der Ferne. Heute das Studio gehört ganz alleine mir. Eddie ist leider krank. Gute Besserung. Und gerade hat ja angekündigt, dass wir noch über Union gegen Frankfurt sprechen. Aber bevor wir das machen, ziehen wir ein Spektakel vor. Warum machen wir es jetzt alle so? Ist das so der Punkt, wo unsere Hände sich treffen und wir magisch...
Geschlossenheit.
Ah, Geschlossenheit, yeah. Geschlossenheit, genau.
Wie wenn es zu Spiele, so, nur aus mannschaftlicher Geschlossenheit.
Ja.
Einen Kreis vorher machen, das ist sehr, sehr wichtig. Habt ihr das auch gemacht? Das war so, in meiner Mannschaft, wir waren mit die Ersten, die diesen Kreis gemacht haben.
Wir mussten das machen, weil ich habe über Kreisliga gespielt.
Ja. Aber wir waren der festen Überzeugung, dass das was bringt.
Was habt ihr denn geschrieben?
Einfach immer so und gegrölt und ja, so mal. Und der Gegner hatte richtig Angst, glaube ich. Aber das hat auch nur eine Saison und dann hat es jeder gemacht.
Ja. Jeder macht gerne, ist gegen Werder Bremen 5 Tore schießen. Das ist tatsächlich etwas. Ja, haben einfach viele Leute Spaß dran. So auch der VfL Wolfsburg in einem spektakulären Spiel. 3-3, glaube ich, war es zur Halbzeit. Am Ende 5-3 für die Niedersachsen. Und ich möchte meinen guten Freund Nico fragen, wie hast du dieses Spiel, diese Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt?
Sagen wir so, da du ja mit Gefühlen anfängst, die habe ich diese Saison gar nicht so, weil ich in jedem Spiel von nichts ausgehe und hoffe, dass sie irgendwie einen Punkt holen. Und zwischendurch natürlich nach frühem Tor und dann aber hin und her schon so quasi nach der ersten Halbzeit gedacht habe, so, wollt ihr mich verarschen hier? Was ist los? Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr auf einmal jetzt hier A, Tore schießt und B, dann auch gleich wieder mit meinen Nerven spielen wollt. Insgesamt, und ich habe mit Tobi im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, war es von meinem Gefühl her, dass Bremen aus dem München-Spiel gedacht hat, okay, wir sind jetzt einen Schritt weiter, will noch einen Schritt mehr machen. Und dann gibt's halt Wout Weghorst, der dir das wie ein Lewandowski nicht dann um die Ohren haut. Und das ist so diese kleine Nuance. Ich hatte oft das Gefühl, dass die mir zu viel wollten. Tobi hat so ein bisschen, ich nehme das schon mal vorweg, meinte, dass sie manchmal ein bisschen zu passiv waren. Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass die insgesamt mutiger sein wollten als gegen München. Und das ist, glaube ich, ehrlicherweise das, was ihnen um die Ohren geflogen ist.
Ein minimal Tick. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt da all out rausgehen, sondern auch wirklich so ein bisschen wie Köln. Wieder schön, wie sie das die Saison machen, Mitte zumachen und dann mal Wolfsburg da Innenverteidiger dürfen machen, was sie wollen, aber dann, sobald der Ball ins Mittelfeld kommt, gehen sie in den Zweikampf. Und ich muss halt sagen, dass ich halt schon finde, dass Osako, ich weiß halt nicht, was das soll, dass er immer wieder als zentraler Stürmer aufgestellt wird.
Ich auch nicht.
Weil es funktioniert nicht so.
Nee.
Punkt. Es funktioniert defensiv nicht, weil vor dem, glaube ich, 2-1 von Wolfsburg, das ist das, was das Schatz und halt, das, was halt niemand gemerkt hat in der letzten Woche, aber was der halt einfach in Perfektion macht, immer wieder so 2-3 Meter nach links, rechts gucken, dass der Ball nicht nach vorne gespielt werden darf und Osako war halt einfach nicht da. Genauso bei dem 1-2, wo halt, oder 1-1 war es, glaube ich, wo niemand Druck ausübt. Da muss man halt sagen, Osako als alleiniger Stürmer, das funktioniert weder im Konter noch im Spiel gegen den Ball. Das ist nun mal leider so.
Osako ist für mich schon von der letzten Saison eine große Unbekannte. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr FIFA spielt und euren Verein kennt, dass du auf dem Platz etwas siehst, was dir dann in dem FIFA-Spiel genauso passiert und mich da so, ich treibe immer, wenn ich mit Werder spiele, weil Osako da genauso wenig Zweikämpfe gewinnt.
Da liegt das nicht auch
an dir. Aber was kritisierst du bei Osako genau?
Ja, ich weiß, jetzt kommt der Trainer. Du wirst mir bestimmt erklären können, warum das ein super Fußballer ist. Und ich bin ein sehr friedfertiger und liebevoller Mensch. Und ich möchte Osako gerne meine Arme nehmen in seinem Werder-Trikot und sagen, du bist der Geilste, lass uns zusammen Fußball spielen. Ja, aber seit 2 Jahren gucke ich dem zu und ich weiß, der macht taktisch irgendwas richtig gut, warum Trainer ihn lieben. Aber ich sehe immer nur Ballverluste oder fehlenden Druck auf den Gegner. Die ganze Zeit. Und das nervt mich.
Weil das ist halt das Problem, er darf halt nie auf seiner besten Position als Zehner mit 1 oder 2 Spielern vor sich spielen. Er muss immer auf den Flügel ran, ist er dann immer isoliert. Oder als alleiniger Stürmer, dann muss er den Ball zu lang halten. Der kann ja den Ball ganz gut halten, aber auch nur mal so 1-2 Sekunden. Also es ist niemand, der jetzt da irgendwie 3 Leute mit dem Körper wegblockt. Aber ich finde, er setzt seinen Körper schon gut ein. Aber er ist halt gegen den Ball, ist er halt nicht optimal im Timing. Ist natürlich unfair mit Sargent zu vergleichen, weil Sargent da einfach das letzte Jahr nichts anderes gemacht hat, als das zu trainieren. Wie man halt den Deckungsschatten nutzt, damit der Sechser keinen Ball bekommt. Und er ist halt im Defensiv-Zweikampf, was ich bei ihm völlig seltsam finde, weil im Offensiv-Zweikampf setzt er seinen Körper ganz gut, aber im Defensiv-Zweikampf so gar nicht.
Ja, wie würdest du aufstellen jetzt, vorne, Tobi?
Ja, ich fand es ja zuletzt nicht schlecht. Also wenn du Füllkrug wieder da hast, würdest du Füllkrug natürlich vorne reinstellen.
Safe. Dann hätten wir auch gar keine Diskussion um ganz, so ganz viele Dinge in dem Fußball, den Werder Bremen gerade spielt.
Es war halt auch jetzt das, natürlich das Problem, dass Sargent nicht konnte, weil zuletzt haben sie ja wirklich gut gemacht, muss man sagen. Zuletzt defensiv wirklich gut gestanden da mit dem Ding vorne Sargent, dann flankiert von Rasica und Bittencourt, oder könntest du theoretisch auch Sargent dann auf eine
super Außen Tor, Bittencourt, ne? Schönes Tor gemacht jetzt.
Ja, Bittencourt ist auch ein guter Mann, ist gut drauf momentan.
Ja. Das macht ja auch Spaß und vielleicht, ich meine, wir haben noch viele Spiele, deswegen müssen wir vielleicht Werder auch nicht so ausführlich, jetzt können wir auch relativ kurz abkanzeln, weil das auch am Ende dann doch auch, also ich finde, und da gehe ich voll mit meinem Coach, ärgerlich, eigentlich, also das Letzte zählt nicht, also verlierst du 4-3 und 4-3 ist dumm, gegen dieses Wolfsburg zu verlieren. Und das müssen sie nicht. Aber abputzen weiter, denn die hinteren Tabellenplätze kommen bedrohlich nahe. Und jetzt kommen die nächsten wichtigen Punkte. Aber ich mache mir nachher.
Aber keine Spiele, Nico.
Keine Sorgen. Ja.
Tief hin und her, war richtig.
Ja, aber wenn du drin bist, findest du das nicht geil. Wenn du
verlierst.
Ich habe im Moment lieber, wenn sie ihren ekelhaften Mauerfußball spielen und am Ende
gewinnen.
Ehrlich? Ja, da sind wir aber bei Schalke. Guck mal, weil du darfst ja auch nicht, weil wir sind Bremen, das was desolate, was Schalke jetzt hat, war Bremen, letzte Saison, mindestens bis zum 27. Spieltag. Das war, du hast nicht gedacht, okay, wo sollen die denn nochmal einen Punkt holen oder so?
Bis Heidenheim,
ja. Ja, eigentlich in Heidenheim sogar auch noch.
Ja.
Und deswegen bin ich einfach nur glücklich darüber, dass sie im Moment über Stabilität kommen. Und die ganzen Jungen, weil in diesem Kader ist ja auch mit Klaassen auch noch mehr weggenommen worden, die wollen im Moment einfach nur als Einheit funktionieren. Und das machen sie ganz gut. Und deswegen abputzen und jetzt hoffen, dass du gegen Dortmund und Leipzig nicht zu viel kriegst. Punkt.
Ja.
Gut. Wolfsburg, vielleicht noch ein bisschen lobend erwähnen. Wolfsburg ist so ein bisschen die Mannschaft der Stunde.
Wie viele Hütten macht er?
Ist er sein Spieler, Tobi?
Warum? Ja, der ist eigentlich permanent mich am Enttäuschen, weil ich ihm schon seit zwei Saisons oder so sage ich ihm mindestens 25 Tore voraus. Wird er dies ja auch nicht schaffen. Das ist halt, das ist er beim falschen Verein für. Da hat Wolfsburg zu wenig Offensivaktionen für. Aber der ist jetzt bei wie viel? 7 oder 8 Toren? Oder 6? Ich habe es jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, aber hat jetzt wieder ein großartiges Spiel gemacht da vorne. Hat Bälle gehalten. Und geil fand ich auch gerade solche Aktionen wie vor dem 1-1. Wo er dann halt den Weg in die Spitze geht. Er weiß, der kriegt da keinen Ball, aber er zieht halt einen Spieler mit sich. Er zieht halt einen Spieler mit sich und sorgt dafür, dass Baku da den Schussweg frei bekommt. Und sowas macht der halt permanent. Der ist permanent in Bewegung, macht permanent Sachen für die Mannschaft. Ich mag den sehr gern.
Ja, wir sind ja heute ein bisschen in Nils Bonefeld Mentalitätsshow hier.
Ja.
Und ich habe ja gegen Wout Weghorst in der Eredivisie, war ich ja sein gegnerischer Trainer gegen AZ Alkmaar. Und das ist auch, du versuchst als Trainer immer so, du schlitzt immer so einen Spieler auf, in dem Sinne, was kann der technisch, taktisch, da gibt's ja so ganz viele Pläne. Und Wout Weghorst hat auch ganz oft ersten Kontakt versprungen, zweiten Kontakt versprungen. Aber der ist gelaufen und hat mal locht und hat sich wieder hochgezogen, hatte immer eine Krise, hat fast geheult auf dem Platz und immer gefährlich. Also immer, ich habe in Leverkusen immer mit Stefan Kießling zusammengearbeitet, auch im Training, immer hin und her. Immer, wo die Innenverteidiger einfach gesagt haben, boah. So, das ist so ein richtiger, wo ich auch gedacht habe, Mann, also ein ganz feiner Spieler ist das ja nicht. Wenn wir über Bittencourt oder solche Jungs ja reden, aber das ist so eine Mentalitätsmaschine. Und immer wenn, der verballert ja auch ein paar Chancen, aber der zieht sich dann selber raus. Und kommt dann wieder. Und das ist auch eine Führungspersönlichkeit mitreißen, ohne viel Texten. Und finde ich auch total interessanter Typ.
Ich fand es so schön, als er das Tor gemacht hat und dann zur Eckfahne läuft und sagt, ich hab's doch gesagt.
Ja.
Da bin ich ein bisschen bei Tobi. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass er selber irgendwie unzufrieden damit ist, was er da spielen muss. Der wird gerne mehr, weil er quasi dem Trainer auch immer sagen will, ja, lass mich doch mal von alleine hier. Und, ne? Aber...
Ja, und wahrscheinlich auch ganz oft, weil Wout Weghorst hat jetzt nicht diese typische NLZ-Ausbildung. Der kam auch über Amateurclub, über Heracles Almelo, dann AZ. Der hat wahrscheinlich ganz oft gehört, was er nicht kann.
Mhm.
Und das ist natürlich bei den gepuderten NLZ-Jungs, die so mit 15, ja, du wirst da und 7 Berater und was sie nicht alles haben, die hören mit 15, wie geil sie sind. Und Wout Weghorst hat irgendwann mal mit 23 wahrscheinlich zum ersten Mal gehört, du kannst was werden. Und dann Okay, aber er weiß genau, ich muss arbeiten, machen, tun, arbeiten. Und das ist super zu sehen, dass der echt so und wahrscheinlich ja nächstes Jahr vielleicht den nächsten Step sogar macht.
Und ich finde halt bei Wolfsburg dann auch jetzt, wenn man sich das jetzt zusammenfasst, und dieses Spiel ist dann ja auch mal ein Indiz, was sie können, fast wieder sinnbildlich überraschend. Jetzt sind sie nämlich die Mannschaft, die neben Leverkusen immer noch ungeschlagen ist und auf einmal in Europa League Plätzenregion ist. Wenn wir hier vor ein paar Wochen noch quasi den Trainer, also ja auch durch Medien angezählt gesehen haben, dass da vielleicht einer weg muss. So.
Aber wir letzte Woche schon gesagt, das ist ja, hat ja nichts mit der Leistung zu tun gehabt, mit dem Trainer angezählt.
Ja, genau.
Aber hatten wir letzte Woche schon.
Aber lass sie mal gegen Bremen verlieren, dann ist es wieder ein Trainerthema.
Eins noch zu Weghorst, war letzten Jahre immer in den Top 5 der Spieler mit den meisten Sprints in der Bundesliga. Ist aber tatsächlich jetzt selbst in der eigenen Mannschaft nur auf dem zweiten Rang, weil Riedle Baku noch ein paar Sprints mehr gemacht hat als Weghorst. Der ist unfassbar wichtig als Rechtsverteidiger. Ja. Spieler mit den meisten Sprints in der Bundesliga ist übrigens Leon Bailey von Bayer Leverkusen, der am Wochenende 0-0 gespielt hat gegen Hertha BSC.
Das Spiel können wir übrigens in zwei Sätzen zusammenfassen.
Ja, dann machen wir das doch.
Ja, der eine davon ist ein langer Gehner.
Ja. Völlig zu Recht. Ein 0-0 der etwas langweiligeren Sorte. Leverkusen wollte und konnte nicht und Hertha konnte und wollte nicht.
Ich hab's ja so ein bisschen aufgeschrieben, glaube ich, auf den Tagesordnungszettel mit dem Berliner Derby, das jetzt, glaube ich, am Freitag ist. Am Freitag steigt Union gegen Hertha. Beide Teams gehen da rein und Hertha kann zumindest nach diesem Spiel gegen Leverkusen mit einem defensiv halbwegs guten Gefühl reingehen. Aber das haben sie ja gemacht, da haben sie viel Arbeit geleistet, da haben sie es gut matt gestellt, gut kalt gestellt, den Gegner. Nach vorne ging da nicht viel. Aber das haben sie defensiv gut gemacht. Vielleicht können sie diese Leistung gegen Union retten, wobei gegen Union wieder eine andere Art von Fußballspiel gefragt ist.
Aber ja, gegen Leverkusen haben sie ganz klar auch, finde ich, signalisiert, dass so, wir sind jetzt hier nicht der Favorit, so, macht mal Leverkusen. Und Leverkusen ist ja auch arg personell gebeutelt und hat ja auch eine Doppelbelastung mit der Euroleague und man hat schon gemerkt, dass die zwar viel Ballbesitz hatten und das bessere Team waren, aber kaum Torgefahr entwickeln konnten. Patrick Schick musste 90 Minuten spielen. Mal, ne?
Aber Leverkusen, wenn die so dran sind und du denkst, okay, jetzt ganz nach oben, dann ich hab nicht nur das Ergebnis gesehen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Wo ich dachte, 0-0, denke ich, eigentlich das wäre jetzt eine Chance, glaube ich, Zweiter zu werden.
Ja, wenn sie gewonnen hätten, wären sie bei 21 Punkten gewesen.
Ja, es war, aber ich will jetzt tatsächlich, wie Nils gesagt, auch gar nicht nach draufhauen, weil die Bank war Niklas Lomb, Tin Yetwei, Wendell, Mitchell Weiser und Emrehan Gedikli, oder wie man den ausspricht. Also da sind halt zwei Jugendspieler und drei Verteidiger drin. Also du konntest halt auch nachher gar nicht mehr nachlegen offensiv.
Ja.
Ist so ein bisschen noch die Frage, ob dann auch so, also da haben wir über Dortmund gar nicht drüber gesprochen, aber dann doch wieder diese sehr toughen Terminpläne dann auch dafür sorgen, dass Leverkusen hier einfach die paar Prozent fehlen, um nicht noch die eine Hütte zu machen.
Ja, aber das kannst du mittlerweile bei allen oben sagen.
Ja, das meine ich. Also bei Dortmund haben wir es nicht gemacht.
Wirklich, es gibt halt keine Mannschaft oben drin, die an diesem Wochenende Meisterleistung gemacht hat. Selbst Gladbach hat bei diesem 4-1 in der ersten Halbzeit nicht gut ausgesehen. Das darfst du nicht vergessen. Mhm. Die gehen alle auf dem Zahnfleisch mittlerweile.
Und Leverkusen hat keine U23. Ne? Das ist dann auch so, jetzt da hast du wenigstens vielleicht nochmal einen 22-Jährigen drin, der ein bisschen Erwachsenenfußball in sich hat. Das ist natürlich auch schwierig.
So sieht's aus. Ja, die mussten tatsächlich auch so ein bisschen Tribut zollen, dieser hohen Belastung und dem personellen Aderlass. Aber nach wie vor liegt Leverkusen auf Kurs, was dieses erste Saisondrittel angeht. Das gilt in dem Fall für Hertha nicht unbedingt. Die sind bei 8 Punkten und sind weniger ekstatisch gestartet, als man das im Vorfeld sich erhofft hatte bei diesen neureichen Köpenicker sind die anderen. Ne? Wo kommen die eigentlich hier, die anderen hier, Berlin?
Charlottenburg,
nicht?
Mhm. Charlottenburg sind Neureiche nicht in Friedrichshain oder? Ich weiß es nicht mehr. Neukölln. Naja,
gefährliches Halbwissen hier.
Ja, tatsächlich. Ja. Ich kenne die Stadt nicht. Nicht gut genug. Aber pass auf, dann lass uns doch mal ganz kurz dieses Spiel jetzt auch beenden. Und dann kommen wir nämlich jetzt zu Union Berlin tatsächlich, die dann nächstes Wochenende die Gegner Herthas sind und doppelt so viele Punkte haben, habe ich das gerade gesagt, ich wollte es jedenfalls sagen, doppelt so viele Punkte haben wie die eigentlich großen Berliner, nämlich Hertha, wer hätte das gedacht nach 9 Spieltagen, doppelt so viele Punkte wie Hertha Union Berlin. Und auch gegen Eintracht Frankfurt sah es lange so aus, als wenn ihr guter Lauf sich fortsetzen würde. Man hat sehr schnell 2-0 geführt, hatte eine Riesenchance auch auf das 3-0. Und dann kam Frankfurt auf einmal zurück. 2-1, 2-2 und sogar 3-2. Und dann kam Max Kruse mit einem Strahl, erzielte seinen Doppelpack und es endete bei 3-3. Ja, auch das ist eine Achterbahn der Gefühle. Ich glaube, bei Eddie war es wirklich so nach dem 2-0 komplett wieder nur im Mecker-Modus gewesen. Dann 3-2, hat sich mega gefreut, hat aber nicht lange gedauert. Kann man denn am Ende, wer ist denn am Ende weniger zufrieden jetzt? Frankfurt oder Union?
Also ich glaube, wenn du zu Hause 2-0 führst, nach 6 Minuten dann schon am Ende Union. Obwohl Frankfurt ja irgendwie dann doch bessere Mannschaft war über weite Strecken, ne?
Ja, beziehungsweise sie haben den Ball gehabt. Hat damit dann auch nicht immer was anzufangen gewusst. Ist halt die Frage, ob dann Union sich eher ärgern würde, wenn sie weniger Punkte geholt hätte am Anfang der Saison. Und bei Frankfurt genau andersrum. Ich glaube, Frankfurt war noch ein bisschen pisst. Er war noch ein bisschen angepisster. Weil sie halt wieder diese Anfangsviertelstunde verschlafen haben und dann nicht in die Zweikämpfe gekommen sind, was für sie eigentlich untypisch ist, weil ihr ganzes System lebt ja von Zweikämpfen und lebt ja davon Körperreihen Mann gegen Mann. Und da hatte dann Kruse schon ordentlich Freiheiten. Was ich mich immer noch frage, das muss doch mittlerweile irgendjemand mitbekommen haben, was Kruse macht und was Kruse kann. Aber gut, das
kannst du dir vorstellen?
Auch schwer zu verteidigen. Aber es ist schwer zu verteidigen, aber dass du halt den Raum für Abwehr nicht offen lassen sollst. Gut, also er hat jetzt, ja, er macht schon sehr viel geile Sachen, aber es war halt schon ein bisschen, also Bielefeld war noch extrem heftig, aber das war auch ein bisschen heftig.
Könnt ihr euch vorstellen, wie weh das tut, zu wissen, dass der vielleicht doch beinahe wieder zurückgekommen wäre? Das ist immer schmerzhaft zu sehen.
Aber hätte der denn auch funktioniert so, wie bei Union? Das wäre die Frage.
100%.
Okay.
Das ist auch so, da ist wieder Qualität, der funktioniert überall, oder?
Ja, ja. Eintracht Frankfurt hätte den auch ganz gut gebrauchen können, vor allen Dingen in dem Spiel. Mhm. Ja, also das wäre, der Typ ist einfach ein Unterschiedsspieler.
Er war ja auch mal ja,
Kruse ist einfach auch, der schließt auch ab, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Statistik so diese geblockte Torschüsse oder so, aber das ist ja auch so ein bisschen eine Unart, dass wir immer alle so ein bisschen den Ball ins Tor tragen wollen und der, ja, der wichst halt drauf, ne?
Ja, die zweite Hürde, die er macht, die machst du normalerweise nur auf den Bolzplätzen.
Hm. Ja, nicht nur ja, das, ne? Was der auch auf dem Platz, finde ich, für Übersicht hat, was der für Pässe spielt. Der macht Sachen, erstmal hat der eine unglaubliche Sicherheit am Ball, auch was die langen Pässe angeht. Der hat immer irgendeine Idee, der ist sehr schwer vom Ball zu trennen. Man hat das Gefühl, er ist jetzt irgendwie nicht der Schnellste, nicht der Fleißigste, so, aber alles, was er macht, hat irgendwie Hand und Fuß, egal wo er ist. Er findet immer irgendwie eine Lösung, hat immer einen klugen Gedanken. Also Kruse, glaube ich, auch wäre für viele Mannschaften eine Bereicherung. Er hat natürlich jetzt auch bei Union auch wie damals in seiner Amtszeit in Bremen schon so ein bisschen auch eine Mannschaft, die um ihn herum funktioniert, ne? Wo er auch schon der Star ist und nachweislich der beste Spieler ist. Sowas hätte er jetzt bei Dortmund zum Beispiel nicht. Ne? Da müsste er sich so ein bisschen mehr unterordnen, hätte diese Freiheit vermutlich nicht, die er jetzt in Berlin und in Bremen ausleben konnte. Von daher ist das, da, ne? Ist ihm auch sozusagen der Tisch serviert. Wie sagt man? Ihr wisst, was ich meine. Ja.
Der Tisch wird serviert.
Aber Tobi, gibt's da so einen taktischen Wasserträger noch für Kruse?
Du hast ja sehr gut funktionierendes Mittelfeld mit Andrich, der kein Wasserträger ist im klassischen Sinne, aber der die Pässe natürlich zu Kruse bringt und dann auch immer, so, der spielt einen Pass und der geht sofort ab. Also der spielt einen Pass und geht sofort ab und ist dann sofort wieder anspielbar für Kruse. Der macht er extrem gut. Und du hast natürlich mit diesen Außenstürmern, die jetzt individuell nicht auf dem Meganiveau sind, die du jetzt auch gar nicht auf dem Zettel hast, so Ingwarzen, Becker haben jetzt am Wochenende gespielt, aber auch Bülter ist so einer, die halt extrem viel Arbeit gegen Ball auch machen. Auch im Pressing rausrücken, was der Kruse nicht so gerne macht, dass er da im Vollsprint jemand anläuft, das machen dann die Außenstürmer eher und dann kann Kruse da als im Zentrum dann eher chillen, weil halt auch die zweite Sechserposition dann meistens mit so einem Gentner Prömel besetzt ist.
Ja, und zum Beispiel Taiwo Awoniyi den habe ich selber trainiert ein Jahr in NEC Nijmegen. Einfach nur vom Charakter, der ist anders als Kruse, ne? Introvertiert, arbeitet immer, ein sehr gläubiger Junge. Und das meinte ich auch gerade, wo wir über Schalke so ein bisschen mit Gegenwirkung. Also vielleicht musst du auch diese verschiedenen Typen auch nochmal haben, die sich halt total aufeinander verlassen, aber echt anders sind. Und diese Andersartigkeit Ich glaube, die muss man versuchen, vielleicht in Mannschaften viel mehr nach oben zu bringen, weil das haben wir auch durch die NLZ haben wir das kaputt gemacht. Es ist alles gleich, gleich, gleich. Und manchmal ist gleich nicht gut.
Es ist interessant, wie du immer auf den NLZs rumhaust. So, das ist, so, ja, auf der anderen Seite, es ist doch genau das, was man vor allen Dingen auch eigentlich in allen Ländern immer haben will, damit man irgendwann Weltmeisterschaften gewinnen kann.
Ja, und warum trauern wir jetzt so Maradona und solche Jungs? Ja, auch, klar, weil sie genial am Ball waren, aber auch, weil das ja manchmal vielleicht ein Leben war, wo du gesagt hast, boah, der hat gelebt.
Ne? Könnte man Maradonas in NLZs ausbilden? Ich frag mal die beiden Experten hier.
Gangstertrainer auf jeden Fall. ja, die auch ein bisschen anders sind. Die kannst du ausbilden. 100%. Also ausbilden oder die muss man einfach ein bisschen machen lassen. So, ne? Weil ich glaube, dass Urs Fischer ja Kruse auch machen lässt, dem auch schon sagt, pass auf, defensiv ein bisschen schieben und nach den Ball nach außen zu bringen und so weiter. Das erwarte ich schon etwas von dir. Aber der hat ja auch manchmal seine Stehpausen und da lässt vielleicht Urs ihn auch manchmal.
Was du bei Maradona halt nicht vergessen darfst, ist, dass da erstens vom Talent her und auch aber von der Art, wie er aufgewachsen ist und so weiter, ist halt so ein normaler Fußballvergleich kaum möglich, nicht? Den müsstest du halt am ehesten, und das ist jetzt extrem hart und extrem gemein, und ich möchte da nichts auch reininterpretieren, das ist halt eher so ein Michael Jackson-Vergleich. Weil nämlich bei Maradona war halt jedem mit 10 klar, dass das ein Weltfußballer wird. Der ist halt in der Halbzeitpause von jedem Fußballspiel aufgetreten und hat halt seine Tricks gezeigt da mit 10 und hat dann halt dann mit 16 angefangen für seinen Verein zu performen und hat dann halt performen müssen. Und der hatte halt, wenn du so willst, auch nicht die normale Jugend und das normale Leben, sondern der war halt immer der Star, immer der kommende Star, immer der Star so. Und da hast du natürlich dann auch, das ist dann wieder so eine positive Seite, die jungen Spieler sind da sehr viel stärker abgeschottet. Selbst ein Moukoko ist halt nicht, er hat halt nicht diesen extremen Druck drauf, wie ein Maradona drauf hatte. Aber ja, das geht natürlich gewisse Maß Sachen verloren halt, die du halt als auf den Straßen lernst, um es jetzt mal so zu sagen. So eine bestimmte fußballerische Fähigkeiten, auch bestimmte Arten, sich durchsetzen zu müssen gegen andere Spieler. So, das ist halt so ein Riesenproblem, was du in den LZs hast, dass für die sehr früh Fußball zur Arbeit wird. Dass die in ihrer Freizeit zum Beispiel sehr wenig Fußball spielen. Das ist halt immer wieder, wenn du mit den Leuten in LZ sprichst, ist das ein Riesenproblem, dass die Spieler in ihrer Freizeit wenig Fußball spielen. Was du eigentlich
weil
so
sie auch keine Freizeit möchtest. Haben.
Also Sepp Herberger hat gesagt, damals in den 40er und 50er Jahren, bringt die Leute nicht in die Vereine. Bringt die Leute so spät wie möglich in die Vereine, geht jeden Tag, den ganzen Tag draußen, kickt auf der Straße und dann irgendwann, es waren andere Zeiten, klar, aber das ist ja dann auch wieder eine Facette des Ganzen, ja.
Hätte ich mich interessiert, was Sepp Herberger gesagt hätte, wenn sein Sohn eine PlayStation im Haus gehabt hätte.
Er hatte ja keine Kinder gehabt. Ja, hatte keine Kinder siehste. Gehabt, aber der wäre nicht klar gekommen damit, glaube ich, mit
diesen ganzen PlayStations. Definitiv nicht. Daran wäre er zerbrochen wahrscheinlich.
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Ne? Also ich meine, du kannst schwerlich beides haben, es sei denn, du setzt irgendwie so konkurrierende Ausbildungssysteme nebeneinander, die dann irgendwann in der Nationalmannschaft zusammengeführt werden, oder zu gucken, was funktioniert jetzt besser. Aber ich fand, das waren interessante Aussagen, insbesondere das, dass du gesagt hast, die spielen nicht mehr aus Spaß Fußball, was eigentlich total schlimm ist, so, weil früher, für uns war das völlig normal, irgendwie raus auf den Bolzplatz einfach Fußball kicken. Und wenn du denkst, okay, das ist schon, die sind schon, vom Inneren ist das ihr Beruf und sie haben gar keinen Bock mehr. Das ist schon irgendwie mega erschreckend.
Ich weiß ja nicht, Bock, aber die sind halt auch ständig auf dem Fußballplatz, nicht? Es ist ja nicht so, dass sie nie auf dem Fußballplatz
ja,
sind.
Ja, aber aus einem anderen Antrieb, ne? Also das ist so, und, die lernen und das.
Halt nicht, darfst du nicht vergessen, wir machen das immer so schlecht, aber die Leute können, heute hast du halt Fußballspieler, die können halt alles, nicht? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Wir reden über Mentalität und sowas, aber wir müssen auch, ist ja über mein Thema Qualität und was die Kinder, dass die Fußballer von heute können, so, wo wir uns heute über Pässe aufregen, dass die nicht klappen. Da hättest du vor 10 Jahren nicht drüber aufgeregt, weil dir völlig klar war, dass dieser Pass aber witzig ist, dass er nicht funktionieren wird, so. So einfach das Thema, einfach Thema Spielverlagerung. Wie normal es geworden ist, dass ein Spieler aus der Abwehr heraus ein 30 Meter Diagonalpass spielen kann, der dann im Fuß landet. Als wir angefangen haben mit den Taktikanalysen, da ging es halt noch darum, welcher Endverteidiger von denen kann Fußball spielen, weil der andere wird garantiert angelaufen. So. Also der Pass geht dann garantiert zu dem anderen. So.
Ja, ich glaube, zwei Sachen sind auch nochmal ganz wichtig. Ne? Als wenn du, Nils, früher auf den Bolzplatz gegangen bist, dann hast du das aus innen gemacht. Ja. Und du bist natürlich sehr überbetreut in diesen NLZs. Ja. Da hast du ja jetzt eine U16 mit 10 Mitarbeitern. Und diese 10 Mitarbeiter haben jeder, der Fitnesstrainer will, dass du athletisch gut wirst. Der Ernährungsberater will, dass du keine Pommes rot-weiß isst. Der Psychologe will irgendwie deine Kindheit nochmal ganz auf den Grund gehen. Also jeder, aber es ist so, ja. Jeder hat so seinen Bereich. Und du kriegst natürlich ganz viel Infos als Spieler. Und das ist natürlich diese totale Überbetreuung, die gar nicht mehr, die sind nicht frei, die Jungs. Weil wir denken, okay, die Information ist noch wichtig. Und ich weiß auch noch was. Und ich weiß auch noch was. Und ich weiß auch noch was. Und das ist natürlich, und ich glaube, dass viele Jugendtrainer halt die Mannschaft sehen. Also die großen Vorbilder von Jugendtrainern ist halt nun mal Guardiola, ist halt Klopp. Und die müssen halt, das ist eine Profimannschaft, das ist ganz anderes. Und dann kommt erst die Mannschaft. Und wenn ein junger Maradona nicht den Zwischenraum mit zudeckt, dann hat er ein Problem, um nächstes Mal zu spielen. Und es kann ja sein, dass ein kleiner Maradona heute sagt, nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Und dann hast du einfach ein Problem in dem gesamten Gefüge.
Ja, ich meine, da passiert ja einiges. Die sind ja immer wieder am Justieren und am Verändern, was jetzt auch gerade bei Jungen wieder passieren soll, dass du so 3-gegen-3 spielst mit 2 Toren jeweils, also insgesamt 4 Toren, dass du komplett ja einfach wieder so technische oder 1-gegen-1 Situationen schulst. Und man versucht ja ständig irgendwie entgegenzusteuern. Man hat immer das Gefühl, man rennt dann aber irgendeinem Defizit immer hinterher. Man versucht immer irgendein Versäumnis gerade zu biegen und durch diesen Prozess reißt man auf der anderen Seite wahrscheinlich wieder irgendwas kaputt. Erst hat man keine Stürmer, dann hat man keine Außenverteidiger, whatever. Mal gucken, was das nächste ist. Irgendwas wird es sein. Kann man, glaube ich, eine ganze Sendung drüber füllen, was dieses Thema Nachwuchsförderung angeht. Aber wir haben noch 1-2 Spiele auf der Liste, denen ich zumindest mal einige wenige Worte noch gönnen wollen würde. Zum Beispiel Stuttgart gegen Bayern München. Das war nämlich auch ein sehr interessantes Spiel. Da wären wir fast wieder bei dem Thema des Anfangs. Die Bayern haben schon gestruggelt, haben sich schwer getan. Die dünnen sich personell immer weiter aus. Ständig beißt jemand Neues ins Gras bei den Bayern. Trotzdem haben sie sich irgendwie aufgerafft und dieses Spiel gegen starke Stuttgarter 3-1 gewonnen. Das hätte auch ein bisschen anders laufen können, wenn die Stuttgarter einen Elfmeter kriegen bei Süles Handspiel oder das Foul an Manuel Neuer nicht gepfiffen bzw. vom VAR geahndet wird, sodass das Tor dann für Stuttgart zählt. Hätte es auch ein bisschen anders ausgehen können. Am Ende muss man sagen, ja, die Bayern haben es mit einer Souveränität. Ja, nee, es war nicht so souverän, aber sie haben's mit ihrer Routine irgendwie nach Hause geholt und die jungen wilden Stuttgarter, denen fehlt am Ende so ein bisschen das Fortune und auch die Chancenverwertung, um die Bayern, glaube ich, dann am Ende zu schlagen.
Schön zusammengefasst, ja.
Gut, wer von euch hat denn Lust, Leipzig gegen Bielefeld zusammenzufassen?
Kann ich gerne machen, weil Leipzig sich da auch sehr viel Mühe hat geben müssen gegen Bielefeld, die mal wieder ganz gut verteidigt hatten. Leipzig, das merkst du, das betone ich auch immer wieder, wenn da nicht die A11 spielt, dann läuft das hinten und vorne nicht so gut. Sind halt sehr froh, dass sie Angelinho momentan haben, der wirklich immer an der vordersten Abseitslinie steht, der dann als Außenverteidiger den diagonalen Weg reingeht in den Strafraum und die Dinger dann auch reinmacht. Das war so ein bisschen der Knotenlöser. Doch auch in der zweiten Halbzeit hat Bielefeld nicht aufgesteckt, haben noch einige gute Konterangriffe auch gezeigt, bisschen harmlos vorm Tor und dann leider auch mit einem Patzer im Aufbauspiel, den Leipzig eiskalt ausgenutzt hat. Also auch Leipzig dann mit etwas Mühe, aber im Gegensatz zu Dortmund haben sie den Pflichtsieg geholt.
Sehr schön, schön zusammengefasst.
Mir gut gefallen.
Punkt. Solltest du auch beruflich machen.
Haben wir Bewerber für Augsburg gegen Freiburg?
Oh nee, ich bin raus.
Ja.
Tobi, mach du.
Ich glaube, Tobi. Es ist halt, Freiburg geht jetzt wieder, haben jetzt am Anfang der Saison spielerisch versucht und jetzt gehen sie 3 Schritte zurück, weil die Ergebnisse gefehlt haben und gehen halt wieder dieses Christian Streich. Wir müssen die Gegner ärgern, wir müssen kämpfen, wir müssen mit Kampf ins Spiel kommen. Ich kann da den Dialekt nicht. Und haben das dann ganz gut gemacht über weite Strecken hinweg. Doch Augsburg ist halt momentan so die Mannschaft, die im Zweifel das Glück auf ihrer Seite hat und dann aus sehr wenig Tormöglichkeiten immer das Tor macht.
Ja. Und ich mochte Streich, als er dir gefragt wurde, ob er Bundestrainer werden will, dass er meinte, hast du gesehen, wie viele Punkte wir hier eigentlich geholt haben? Also das fand ich gut. Ja. Ich mag den Typen.
Und Mainz gegen Hoffenheim haben wir noch ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die sich so ein bisschen halb im Krisenmodus befinden, halb auch nicht. Mainz so ein bisschen in der letzten Woche mit dem 3-1-Sieg und drei Mateta-Toren so ein bisschen sich selbst wieder rausgerissen da aus dem Abstiegskampf. Und Hoffenheim ist wahrscheinlich die Mannschaft, die es am härtesten getroffen hat, was so Corona-bedingte Ausfälle angeht, die zudem auch noch ein gewisses Unglück, sag ich mal, haben, was späte Gegentore angeht. In der letzten Woche gegen Stuttgart, ne, war es, als sie noch den Ausgleich kassiert hatten in der letzten Minute. Mit einem 1-1, ja, ich hab die Zusammenfassung tatsächlich von diesem Spiel nur gesehen.
Es kann halt keiner so richtig zufrieden sein.
Keiner kann zufrieden sein.
Ja, weil Hoffenheim hatte gerade Anfang der zweiten Halbzeit gute Chancen, haben dann sehr viel Dominanz reingebracht. Aber nach der roten Karte hätte eigentlich auch Mainz dann nochmal das Ding machen können. Es war schon ein Spiel auf Messerschneide mit einem Unentschieden, mit dem niemand so richtig glücklich ist, auch aufgrund der Tabellensituation.
Ja, aber Mainz jetzt ein bisschen gepunktet auch, ne? Also
Haben halt früh 1-0 gemacht. Ist halt immer blöd, wenn du früh das 1-0 machst und dann eigentlich nur verteidigen willst und dann das 1-1 kassiert, dass dann am Ende nochmal so ganz plötzlich der Gegner zu 10 ist und du gedanklich nochmal auf Angriff umschalten musst. Das kriegen die wenigsten Teams hin. Und das ist auch für Mainz dann ein bisschen schwierig gewesen.
Ja, Mateta, muss man sagen, wieder sehr viel Gefahr ausgestrahlt. Einen Pfostenschuss gehabt. Der ist da momentan so ein bisschen das Zentralgestirn vorne drin. Also der funktioniert ganz gut. Für Leute, die ihn bei Kickbase oder Comunio haben, Glückwunsch. Der funktioniert momentan. Unsere Zeit ist vorbei. Peter, vielen lieben Dank, dass du wieder bei uns warst. Ja, so schnell geht das.
Sechste Mal, Nils.
Doppelter
Hattrick.
Du bist, glaube ich, tatsächlich Rekordhalter.
Zu Recht.
Und da solltest du auch deinen Titel verteidigen, ne?
Ja.
Manchmal klar. Laden wir einfach Leute ein, nur damit sie dir gefährlich werden, damit du dann wieder kommst.
Das ist eine Provokationsmethode.
Exakt, so ist das. Noch ganz kurz, bevor wir Ende machen, was steht bei dir so als nächstes an? Bring uns mal auf den neuesten Stand.
Ja, dann bin ich vereinslos, aber es geht immer weiter.
Du hast ja auf jeden Fall Bewerbungen ausgesprochen hier. Also wenn Schalke nicht mehr weiter weiß, ne, geben wir deine Nummer weiter.
Ja. Aber es geht immer irgendwie weiter. Also bin schon so oft hingefallen, eigentlich auch diesmal werde ich wieder aufstehen.
Da bin ich von überzeugt.
Und nächstes Jahr siebte Mal zur Bundesliga. Ich hoffe dann wieder live natürlich.
So oder so, Peter. Und wenn du Schweißermeister wirst und nochmal umschulst, du wirst trotzdem immer einen Platz in dieser Sendung haben. Also dir viel Erfolg, dass du was findest, worauf du Lust hast und was dich reizt. Ich weiß ja, dass du auch viele Angebote hast, aber da muss natürlich auch was bei sein, wo du selber auch sagst, das passt zu mir. Und da wünsche ich dir viel Glück bei der Suche. Sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du in Vertragsgesprächen bist, dann klinge ich mich mal mit ein. Und genau, verhandelt, weil ich das
so. Du bist so ein eisenharter Berater. Ich gehe als Berater, aber ich wechsle jetzt. Ja.
Komm zu mir. Ich mach das gut. Also,
Eisenhart.
Eiskalt. Lieben Dank auch euch beiden, Tobi und Nico, natürlich, das war Bundesliga für heute. Wir sehen uns in den nächsten Wochen wie immer um 17.30 Uhr am Montag. Bis dahin. Jetzt geht's weiter mit dem Game Talk. Die Jungs sitzen da schon und warten darauf, dass ich zum Ende komme. Also viel Spaß dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.